Wenn es mir besonders schlimm ging, habe ich dann mit dem lieben Gott gesprochen und gesagt, okay, ein Jahr mache ich noch für meine Eltern. Ich will nicht, dass sie traurig sind.
Wir teilen ja da ein Verständnis. Für uns beide ist ja Verbundenheit das höchste Gut. Und es gibt uns die Möglichkeit, den Tod in diesem Kontext auch zu sehen.
Es hat lange gedauert, dass auch meine Mutter überhaupt zugeben konnte, also bis sie dieses Fenster aufmachen konnte, zu sagen, wir hätten dringend Hilfe gebraucht.
Ja, und das ist so ein Spruch zum Beispiel, den frisch gebackene Mamas dann oft zu hören kriegen, wenn sie eine traumatische Geburt hatten, und seien sie froh, das Kind lebt.
Warum bewegt uns, wenn ein todkrankes Kind, das nur noch wenige Monate zu leben hat, noch eine ganz außergewöhnliche Situation ermöglicht bekommt? In diesem Fall zum Beispiel Terence Hill, den Held, kennenzulernen. Man könnte doch genauso gut ganz brutal sagen, weißt du was? Du bist 11 Jahre alt, du wirst keine 12. Eigentlich egal, oder?
Aber diese Kommunikation, die ich gesehen habe, ein Lächeln, von dem ich gar nicht wusste, dass es möglich ist, war dann für mich so, okay, aber das Kind erfährt auch gerade Liebe und Verbindung auf seine Art und Weise.
Diese Kinder lieben ihre Eltern dermaßen, sie sind bereit, so unglaublich viel
Dann
aufzunehmen.
vergessen wir, was eine gute, gesundheitsfördernde Erziehung ist.
Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin ganz irritiert, weil ich schon so lange keinen mehr aufgenommen habe. Und dafür habe ich aber einen ganz besonderen Gast, will ich gar nicht sagen, weil du bist nicht mein Gast. Wir haben uns heute entschieden, eine gemeinsame Erfahrung sozusagen zu erschaffen. Annette hat mich irgendwann mal auf Instagram angeschrieben. Sie ist Journalistin, Regisseurin, Produzentin, habe ich alles. Unter anderem. Und wir wollten ein gemeinsames Projekt starten. Sehen wir mal das heute als Teil unserer Vision. Und wir haben uns heute ein ungewöhnliches und potenziell triggerndes Thema ausgesucht, weil wir gestern in einem langen philosophischen Gespräch entschieden hatten, dass ein bisschen mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden darf. Möchtest du das Thema heute vorstellen?
Ja, okay. Wir sind drauf gekommen, auf das Thema Tod und auf die Relevanz vom Tod in unserem Leben und wie sehr die Angst vor dem Tod und die Angst vor der Angst vor dem Tod unser Leben beeinflusst und auch unser Familienleben und unser Zusammensein mit unseren Kindern. Im weitesten Sinn, das war so der Aufhänger, den wir hatten.
Ja, und wir haben ja verschiedene Erfahrungen gemacht, nicht nur privat, sondern auch beruflich.
Ja.
Und wir wollten ein bisschen über unsere beruflichen Beobachtungen oder Erfahrungen erzählen, oder? Und dann
Ja, absolut.
daraus Impulse geben.
Ja.
Und ich habe einen Satz gehört, oder ich meine, es liegt auf der Hand, aber sich das nochmal so auf der Zunge zergehen zu lassen, dass das Sterben mit der Geburt beginnt. Und das in vielen philosophischen Richtungen ist das so implementiert, dass die Menschen keine Angst vorm Tod haben, was man manchmal auch ein bisschen sieht, dann, wie sich deren Gesellschaft, deren Kultur, deren Wirtschaft und sowas entwickelt. Insofern ist vielleicht schon ein bewusster Umgang damit auf jeden Fall wichtig und nicht zu vergessen, dass wenn in der Zeit, in der wir da sind, wie wollen wir das Leben gestalten, weil einfach unser physisches Leben irgendwann mal zu Ende ist. Und wie kann, welche Blickwinkel, welches Verständnis vom Tod kann helfen, dass es nicht lähmend wird, dass es nicht mehr nur darum geht, alles zu vermeiden und nur in Angst sich verfallen zu lassen, aber trotzdem zu sagen, ich möchte die Zeit hier, die ich habe, bewusst genießen und mich entfalten und meine Aufgabe finden und leben. Ich glaube, das ist nicht so einfach, diese Balance zu finden als Menschen. Vor allem groß werdend eben in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in einem Umfeld, in dem die Angst extrem ist. Und alles getan wird, um das Ende zu vermeiden, auch wenn es auf Kosten der Zeit geht, die wir dann hier letztendlich verbringen.
weil das unglaublich viel Energie bindet, wenn ich
Es
die
sehr viel
total
Energie bindet, ja.
unbewusst
Ja.
letztendlich, unbewusst in meinem Feld habe. Ich habe Angst vor dem Tod, ich habe Angst vor dem Tod, ich habe nur dieses eine Leben, was eine Ansichtssache ist, man kann das jetzt mal so sehen,
Ja.
dann beeinflusst es mein tägliches Leben und meine Haltung und meine Erfahrung. Ich
Ja.
kann eigentlich nicht auf den Moment einlassen. Es hat jetzt zwar nichts mit unserem Thema zu tun, aber bei jeder Veranstaltung zücken die Menschen ihre Handys und filmen. Und ich tue das tatsächlich absolut nicht, selbst wenn es erlaubt ist, weil ich in dem Moment überhaupt nicht mitkriege, was passiert. Und das ist, finde ich, eine schöne Metapher für diese Distraction vom
Ja.
Moment. Wie kann ich den Moment erleben, wenn ich die ganze Zeit besetzt bin von irgendeinem
Festhalten. Ich muss
Gegenstand?
das festhalten. Ich muss
Ja,
die
ganz
Erinnerung
genau.
festhalten. Und das ist ja auch
Du
schon so
musst
ein bisschen
festhalten.
so ein Ausdruck von dem, wovon wir reden. Ich fände es spannend, wenn wir später noch ein paar Details sagen, weil ich glaube, das ist immer schwierig für Leute, die nicht so eingestiegen sind wie wir gestern, zu
Ja.
verstehen, wenn es zu abstrakt wird. Aber wir können starten mit unseren Erfahrungen. Magst du anfangen mit deiner journalistischen Erfahrung oder soll ich
Ja.
anfangen mit dem Krankenhaus?
Nee, vielleicht tatsächlich, weil das sind ja auch immer wieder Produktionen, die im Fernsehen oder auch im Film eine Rolle spielen, nämlich die Endlichkeit des Lebens. Und ob das jetzt ist, dass die Hauptfigur entdeckt, sie lebt nicht mehr lange und was wird sie in dieser Zeit tun? Oder auch ein Kind, was unser Thema gestern war. Ein Kind hat eine todbringende Krankheit und es ist absehbar, dass dieses Kind sterben wird. Und wie geht es diesem Kind? Und im allerersten Moment, du sagst, das Kind wird sterben. Also das siehst du ja auch ganz häufig überall medial. Wenn ein Kind stirbt, das ist sofort dieses, nein, das hat doch noch überhaupt nicht gelebt. Das geht doch gar nicht. Also es ist automatisch entsteht eine unglaubliche Blase an Entsetzen, an dem Gefühl von Betrug, an einem Gefühl einer verpassten Chance, verpasstem Erleben von etwas, was unaussprechlich ist, das als nächstes kommt. Wie soll denn ein Elternteil oder wie sollen Eltern es überleben, wenn das Kind zuerst stirbt? Man kann ja förmlich gar nicht weiterleben. Das ist die größte Katastrophe schlechthin. Und das sind die Gedanken, die dazu immer wieder aufkommen. Und so kamen wir, glaube ich, in etwa drauf. Und dann habe ich meine Erfahrung eingebracht, dass ich mal eine Reportage gemacht habe, viele Jahre her. Und da ging es um einen Verein, der todkranken Kindern letzte Wünsche erfüllt. Und ich habe das zusammen mit einem Journalistenkollegen gemacht und wir haben uns das aufgeteilt und dann aber gemeinsam waren wir im Schnitt und haben das eben als Redakteure gemacht, aber eben auch gedreht. Und ich habe diesen ganz krassen Unterschied gemerkt. Also er, der jahrelang für die Johanniter gefahren ist, also Rettungsdienst gefahren ist und also viel mehr solche Erlebnisse gemacht hat, hatte tatsächlich Schwierigkeiten mit den Kindern und ist ein bisschen rausgeschleudert worden, weil er mit den emotionalen Zuständen der Kinder nicht klarkam, wohingegen ich überhaupt keine Probleme damit hatte. Was meine ich damit? Die Kinder, die ich begleitet habe, eins habe ich zu Terence Hill nach Umbrien gebracht, was total toll war, weil der ein super, super Mensch ist und unglaublich toll mit dem Jungen umgegangen ist. Es war der natürliche Umgang, dieses, du bist jetzt hier, du bist jetzt hier und ich bemitleide dich nicht. Ich wälze meine Gefühle nicht auf dich ab. Ich lass dich nicht fühlen, dass ich jetzt das ganz grausam finde, dass ich das entsetzlich finde. Das überträgt sich auf ein Kind, auf jedes Kind letztendlich. Und du gibst die Verantwortung ab. Und diese Kinder, obwohl sie in keinem guten Zustand sind, in der Regel, sonst würden sie ja nicht sterben, fühlen sich verantwortlich für das Regulieren der Gefühle der Erwachsenen und fühlen sich bedrängt. Und das andere Beispiel, auch während dieser Reportage, war ein Kind, das nur noch liegen konnte Und das haben wir zu Hause besucht. Und ich war da mit ihm allein in seinem Zimmer. Und im Wohnzimmer war der Kameramann und der andere Kollege. Und ich sehe dieses blasse Gesicht, schwach, und spreche mit dem und merke, wir sind sehr, sehr sync. Und dann sehe ich, gell, was dir schwer fällt, ist, dass die anderen so traurig sind, ne? Und dann sagt er, ja, ist es okay, dass ich starbe? Aber dass meine Eltern so traurig sind, dass diese Atmosphäre so ist, dass es letztendlich für sie die Tragödie ist. Ich bin einfach nicht mehr da und ich habe keine Schmerzen mehr. Jetzt höre ich, weil ich das kenne, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben erzählt, ist auch schon lange her, das Aufschreien. Wie kannst denn du sowas sagen? Und ich erlaube mir das, weil ich selber als Kind so krank war, dass keiner wusste, ob ich überlebe. So. Das rechtfertigt, dass ich so eine Haltung habe. Wenn ich das nicht erlebt hätte, dürfte ich das überhaupt nicht. Ich darf sagen, als Kind, und daher kam auch dieses stille Einverständnis mit dem Kind oder mit den Kindern, die absolut sofort gemerkt haben, ich weiß, wie die fühlen, weil ich es selber gefühlt habe. Ein Kind ist im Jetzt. Ein Kind denkt nicht darüber nach. Es hat auch nicht dieses, oh Gott, jetzt sterbe ich und das ist alles ganz furchtbar, weil ein Kind lebt im Jetzt in der Regel. Das merkt Schmerz, das merkt Trauer, aber das kann auch im nächsten Moment in einen freudvollen Moment kippen. Das Schlimme ist, was ihr Umfeld und ihre Bindungspersonen für Emotionen produzieren, mit denen sie dann umgehen müssen, weil es sind nun mal ihre Bindungspersonen. Solange sie leben, sind es ihre Bindungspersonen. Sie wollen nicht, dass diese Bindungspersonen trauern oder leiden. Das ist von der Natur ja so gemacht. So. Ja, jetzt leite ich mal über an dich.
Ja, ich frage mich gerade, die
Ja.
betroffenen Eltern, die du da
Ja.
mit an Bord waren, wie
Ja.
wurden die begleitet therapeutisch?
Damals gar nicht.
Weil, das will ich jetzt, es ist uns eh klar, aber ich will es nochmal kommunizieren, weil ich
Ja.
weiß, dass das so ein triggerndes Thema ist, dass wir natürlich nicht die Eltern die Schuld geben.
Nein, überhaupt nicht.
Die sind so belastet. Manche haben es vielleicht noch im Griff in Gänsefüßchen, dass sie nicht das zeigen und kommunizieren nach außen. Trotzdem sind sie so belastet und brauchen so viel Energie, um den Kindern nicht ihre Ängste und Gefühle zu zeigen, was die Kinder natürlich trotzdem fühlen, muss man dazu sagen. Oder sie sind so überlastet, dass sie nicht mal mehr diese Kontrolle haben und es kommt einfach alles raus und es geht nicht um eine Schuldfrage, sondern es geht einfach nur um jetzt uns darum, gerade in dem Kontext die kindliche Realität einfach nochmal bewusst aufzuzeigen, weil wir das unterschätzen manchmal. Und das hat ja natürlich ein Potenzial, betroffene Eltern noch mehr schlechtes Gewissen zu machen. Deswegen hoffe ich, dass wir am Ende irgendwie auch einen Lichtblick geben können oder gemeinsam darüber nachdenken, wie kann man denn sowas dann auffangen, damit das eben nicht passiert. Weil aus meiner Erfahrung ist es nämlich auch so, wie du es gesagt hast, dass es keine Begleitung gibt.
Also
Oder
absolut.
eine, die für die Katz ist.
Die sie absolut, also ich habe ja da zwei Hüte auf. Also einerseits war ich so ein Kind und ich kann mich sehr genau daran erinnern. Auf der anderen Seite bin ich heute eine erwachsene Frau und ich habe mit meinen Eltern, also jetzt nicht darüber geredet, aber ich habe ein Bewusstsein, weil ich mich auch mit solchen Themen beschäftige, entwickelt. Und ich kann heute sagen, dass meine Eltern, sie hätten so dringend Begleitung gebraucht, Unterstützung, um nicht in diesen absoluten Überlebensmodus. Ich habe ein krankes Kind, ich habe ein gesundes Kind, ich habe ein Leben, ich habe ein Haus, ich habe Jobs. Ich muss das alles weitertreiben. Und in dem Moment macht das Nervensystem ja genau das. Der Überlebensmodus kratzt alle Energie aus den letzten Ecken und es geht eigentlich nur noch ums Überleben, was vollkommen sinnvoll auch ist, evolutionär und biologisch. Aber diese Eltern werden nicht begleitet, auch heute nicht, soweit ich weiß. Also ein bisschen mehr als früher, aber damals, ist schon viele Jahrzehnte her, gar nicht. Und es hat lange gedauert, dass auch meine Mutter überhaupt zugeben konnte, also bis sie dieses Fenster aufmachen konnte, zu sagen, wir hätten dringend Hilfe gebraucht. Also jetzt nicht alleine Hilfe in Krisenmomenten, warmes Essen zu bekommen oder dass jemand kommt und das Haus durchputzt, sondern eine emotionale Begleitung.
Ja.
Also es muss ja nicht unbedingt therapeutisch sein, aber es reicht ja schon eine emotionale Begleitung, selber einen Raum für diese Gefühle zu haben, weil was tun Eltern in dem Moment in so einer Krisensituation? Sie wollen alles tun, um das Kind zu retten und sie sind in diesem Modus, aber sie denken, sie dürfen und sie haben in der letzten Konsequenz auch keinen Raum für sich. Und mal zu weinen, mal zusammenzubrechen, die Verzweiflung rauszulassen und das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein, auch Momente von Scham und Schuld zu fühlen, ohne dafür sofort verurteilt zu werden. Und zugleich dasselbe zu erleben, was sie an die Kinder weitergeben, ihre Kinder, auch das kranke Kind. Es ist eigentlich nicht okay, so zu fühlen, weil es Tabuthemen sind. Es ist nicht okay, diese Gefühle zu haben. Niemand hält diese Gefühle.
Ja.
Und das ist traurig und auch schädlich. Und ich glaube, das diffundiert in unsere Gesellschaft. Und da sind wir ja quasi über diesen Twist hingekommen, wie sehr die Gesellschaft, unsere Gesellschaft, zu der wir auch gehören, keinen Raum hält für den Tod.
Ja. Mir ist ja der Tod, also ich hatte das Glück, dass nie irgendjemand gestorben ist in meinem Leben. Weder ich noch, ich habe eine annähernde Erfahrung gemacht, noch mit Familienmitglieder oder so. Mir ist der Tod in der Klinik als Assistenzärztin das erste Mal begegnet. Und das erste Mal, dass ich Kontakt mit Menschen hatte, die sterben werden, waren auch kleine Kinder. Es war ein Workshop damals für uns mit einem Chefarzt der Onkologie, der eine extrem innige Verbindung zu den Kindern hatte. Das heißt, es kamen immer so Kinder als Lehrer praktisch, aber nicht als Lehrer, sondern die wollten einfach, die hatten den Raum durch ihn, den er ermöglicht hat und das Vertrauen zu reden über was sie beschäftigt. Und ich weiß noch, ein Kind hatte einen Gehirntumor und es war 8, würde ich sagen. Und wir durften Fragen stellen. Und das Kind hat sich wirklich, es wollte reden. Und es wollte reden. Und was mich völlig perplex gemacht hat, war dieser kleine Körper und diese unglaubliche Reife, die in gewissen Bereichen einfach aufkommt, wenn einem Kind sowas passiert oder so ein Schicksal eröffnet wird oder so eine Reise schon hinter sich hat. Und das Kind hat ganz, also die Studenten haben dann gefragt, was ist das Schlimmste für dich? Das Kind hat gesagt, wenn meine Eltern weinen. Und dann hat es gesagt, manchmal weinen sie auch nicht vor mir, weil sie wissen, dass ich es schlimm finde, aber ich weiß, dass es ihnen schlecht geht. Und das Unerträglichste für mich ist die Vorstellung, dass sie traurig sind, wenn ich, jetzt muss ich auch gleich wieder heulen, dass sie traurig sind, wenn ich nicht mehr da bin. Und keines der Kinder, also wir haben mindestens 15 Stück gesehen, keines der Kinder hat Angst vor dem Tod.
Ja, hatte ich auch nicht.
Ja. Weil diese Anhaftung, und ich glaube, wir kamen eher so gestern, diese Anhaftung an den Tod hat auch was mit der Identität zu tun. Und die Identitätsentwicklung ist halt in den ersten Jahren noch nicht so vorangeschritten. Ne? Deswegen, also es kommen, also was ich meine mit Überzeugungen, Glaubenssätze, Prägungen, Konditionierungen und so, dieses Festhalten an den Tod und zu denken, dass das Leben jetzt nicht mehr wertvoll ist, wenn man weiß, dass es bald vorbei ist. Das sind ja alles Sachen, die hat halt ein kleines Kind, das noch so verbunden ist mit einem nicht. Es haftet noch nicht so an die Vorstellungen. Es denkt noch nicht in Verlusten und so, weil sie so präsent einfach sind. Und ich weiß nicht, das war meine Theorie damals. Du kannst gerne was dazu sagen.
Weil du gerade Identität gesagt hast, Identität, Frage an dich, Identität als aus welcher Kultur komme ich, aus welchem Wertesystem komme ich?
Ja.
Weil es gibt ja nun mal Kulturen, Religionen und Wertesysteme, in denen es nicht das höchste Ziel ist, möglichst lang zu leben, oder in denen das
Ja, natürlich.
Niedergehen nicht wie ein Versagen ist, wie ein Aufgeben, wie ein das war alles nichts wert und was kann denn schon ein 2 Jahre altes Kind in diesem Leben erlebt haben?
Ja, das ist ja Teil der Identität, diese Vorstellungen davon, die Wahrheiten der Kultur, der Tradition, in der gelebt wird. Wenn, reden wir von verschiedenen Identitäten?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, gut. Naja, auf jeden Fall die Kinder, das war, was die uns mitgeben wollten. Das Schlimmste für sie ist, wenn die Eltern leiden, was natürlich keine Lösung jetzt in sich birgt, aber das hat mich damals sehr schockiert und ich hatte damals gefragt, ja, wie werden denn die Eltern begleitet? Da kommt halt dann irgendwie der soziale Dienst oder der Psychologe einmal alle paar Wochen und was die alle kriegen, ist eine Selbsthilfegruppe oder eine Meeting mit anderen Eltern in der gleichen Situation. Aber was man eigentlich bräuchte, ist Traumatherapie oder Traumaprävention und Stressmanagement und eigentlich bräuchte man eine neue philosophische Einbettung des Themas. Auch. Weißt du, es geht, es meines Erachtens kann es nicht helfen, nur die Reaktion zu kontrollieren darauf, sondern wir brauchen ein neues Verständnis davon. Und zwar die Frage, welches Verständnis von Leben und Tod hilft uns denn? Und da gibt es ja verschiedene Ansätze und Menschenbilder und Vorstellungen in diversen Religionen oder Kulturen oder Traditionen.
Ja, da fällt mir ein, das ist eine sehr erfolgreiche Serie, einer der Hits der letzten Jahre, Yellowstone. Ich nehme nicht an, dass du die kennst.
Natürlich nicht. Wie immer, wenn du mich was fragst.
Kevin Costner,
Ja.
als jemand, der eine der größten Farmen in, ich glaube, Montana oder sowas hat, über viele Generationen hinweg. Es ist also episch lang und die erzählen alle möglichen, also quasi von dem Beginn 1800 irgendwas, wo die Siedler dahin gekommen sind, wie die Familie eben um dieses Land gekämpft hat, was eine der größten Farmen fiktiv in Amerika ist. Lange Rede, kurzer Sinn, also wahnsinnig populär. Und es geht viel um die Auseinandersetzung mit der nativen, mit den nativen Einwohnern, den Indianern, denen das Land mal gehört hat. Und einer der Söhne von Kevin Costner heiratet eine Indianerin. Darf man das heute eigentlich noch sagen? Eine
Ich glaube, man
Indianerin.
darf es nicht mehr sagen.
Sagst du das trotzdem, Indianerin?
Aber ich weiß auch nicht, was die Alternative ist.
Auch nicht.
Nativen Menschen.
Native, wie auch immer.
Natives, fertig.
American, genau. Er heiratet eine bildschöne Native American, hat mit ihr schon einen Sohn und sie wird dann nochmal schwanger und es passiert auf dem Weg zum Krankenhaus zur Entbindung ein Autounfall und das Kind stirbt. Also es wird geboren und dann stirbt es quasi Postgeburt, ich glaube ein paar Stunden danach. Und dann wird es mit indianischem Ritus beerdigt. Sehr berührend und die Weißen sind dabei. Und Kevin Costner sagt zu seiner Schwiegertochter: Dieses Kind hatte das perfekte Leben. Es hat in deinem Bauch gespürt, gut, jetzt fange ich, bin gerührt. Es hat in deinem Bauch gespürt, wie sehr du es liebst. Es hat dich gekannt. Es hat das Schönste, was es in diesem Leben gibt, nämlich Verbundenheit mitbekommen. Und dann ist es in deinen Armen gestorben. Und das finde ich toll. Mich freuen solche Momente immer, wenn ich das sehe, also abgesehen davon, dass es mich rührt, dass sowas, solche Geschichten erfolgreich sind, weil ich in dem Moment das Gefühl habe, da ist eine Erinnerung an etwas, was
Ja.
auch sein kann.
Ja.
Weil erstens mal, sie haben ein Ritual, ein ganz langes Ritual, wo getanzt wird, gesungen wird, die Ahnen beschworen wird, werden, dieses Kind den Ahnen anvertraut wird. Und es gibt diese Rituale, die Ahnen zu ehren. Und dann sehe ich das und dann hast du genau diese Figur Kevin Costner, der für uns alle Weiße aus der westlichen Welt spricht. Und dann aber sagt, weil er ja auch naturnah ist mit dieser ganzen Farm, es ist gut so. Es hatte ein gutes Leben. Würden wir das sagen? Würden wir sagen, wenn ein Kind ein paar Stunden nach der Geburt stirbt, es hatte ein gutes Leben?
Nee, und du hast ja vorhin einen Satz gesagt, und den wollte ich, der passt jetzt gerade gut, warte mal. Es hat ja noch gar nicht gelebt. Dieser Blick darauf, dass es all das, was hätte sein können, gar nicht erlebt hat. Und bei Kindern immer die Tragödie, weil sie jung sind. Es ist immer mit der Zeit wird das immer in Verbindung gebracht. Also praktisch das Leben ist nicht lebenswert, wenn es nur ein paar Wochen ist. Sondern die Tragödie ist auch für Erwachsene häufig, ich sollte nicht älter werden als mein Kind. Das ist auch was, was man sehr häufig hört. Und wie gesagt, ich verstehe die Gefühle und die Gedanken dahinter. Es geht nicht darum, irgendwas davon herabzumildern, aber es geht darum, eben so neu zu denken, darüber, dass wir es nicht so an die Zeit messen sollten, sondern dessen, was das Kind erfahren durfte. Und Verbundenheit, das ist ja sowieso unser Herzensthema. Insofern ist es für mich sehr stimmig zu sagen, je mehr Verbundenheit das Kind in seinem Leben erfahren hat, desto lebenswerter war das Leben. Und wenn es 9 Monate intrauterin geliebt worden ist und dann ist es gegangen, hat es mehr Verbundenheit erfahren als vielleicht so andere Menschen, die 30 Jahre lang ihr Leben in die Länge ziehen mit Medikamenten und so weiter und so fort. Immer in dieser Angst, ich darf nicht sterben, aber nie in diese Verbindung kommend. Aber das ist ja unsere Vorstellung. Wir teilen ja da ein Verständnis. Für uns beide ist ja Verbundenheit das höchste Gut. Und es gibt uns die Möglichkeit, den Tod in diesem Kontext auch zu sehen. Und deswegen meinte ich vorher, wenn die Menschen keine Philosophie haben, keine Werte, anhand derer sie Dinge einbetten können, dann wird es, kannst du gleich korrigieren, dann ist es so schwierig, dann ist man so verloren.
Ich will nicht korrigieren, aber ich etwas. Es geht Quantität und Qualität. Es sind zwei
Ja.
unterschiedliche Dinge. Und mein Eindruck ist, dass wir eher die Quantität an
Ja.
Zeit als Wert darstellen als die Qualität. Also ein paar Stunden auf der Welt ist überhaupt nichts wert, aber ein langes, langes Leben ist ganz viel wert. Also die auch will ich jetzt nicht drauf kommen, aber Longevity. Also es ist ein langer Wert, möglichst lange zu leben. Wir sind aber jetzt bei Kindern und also insofern du sagtest, man muss Werte entwickeln, das sind auch Werte. Ich respektiere, wenn jemand diesen Wert hat, möglichst lange ist der Wert. Ein Wert, es muss nicht sein, was ich gut finde,
Ich weiß
sondern.
schon, ich wusste schon, dass du dazu was sagen wirst. Ich meine,
Aber.
Werte, die uns helfen, im Einklang mit der Realität zu leben, vielleicht so? Nein, die Realität erschaffen wir
Ja,
auch
das ist
mit.
deren Realität. Also
Ich wollte gerade sagen, das stimmt auch
Antwort
nicht.
hattest du ja, aber das ist deren Wert. Aber es ist für mich die Frage, wenn ich jetzt, und ich glaube, das trifft es ja ganz gut, wenn ich jetzt sage, ich habe ein möglichst langes Leben, dann habe ich die provokative Frage, ja, ein möglichst langes Leben, aber mit welcher Qualität? Da kommt mein Wert rein. Und da entspannt sich ja auch unser Gespräch letztendlich drum. Wenn ich jetzt nur überlebe von Tag zu Tag, maybe we can squeeze another year out of it. Ist das wirklich ein gutes Leben? Auch für jemand mit der Idee, dass nur die Quantität, also das möglichst lange Leben gut ist. Ist das ein gutes Leben? Also das ist zu diskutieren.
Es
Ist
ist.
es ein möglichst gutes Leben, wenn ein Kind noch, das sehr krank ist, dann 5 wird, vielleicht nur noch liegen kann, wenn wir jetzt von Kindern sprechen, einfach nur noch da ist, mit Schmerzmitteln ruhig gestellt wird? Und
Das
wer
ist
mag und dann? Entschuldigung.
eine große, große philosophische Frage, weil wir haben ja auch oft Patienten in der Klinik gehabt, die schwer behindert waren und immer wieder reanimiert werden müssen und immer wieder operiert werden müssen. Und als Außenstehende kann man die Kinder gar nicht einschätzen. Aber die Eltern haben ja eine ganz andere Sprache mit denen. Und ich habe einmal erlebt, und da war ich der Meinung, das arme Kind, lass es gehen. Wir haben es nämlich schon wieder, der war 11 oder so, und wir haben den schon dreimal reanimiert gehabt an dem Tag. Und alle haben gedacht, lass das Kind endlich gehen. Und die Mama konnte aber nicht, weil sie nichts mehr hatte außer dieses Kind. Sie hat ihre Freunde verloren, ihre Familie, ihr anderes Kind, ihren Mann. Und sie hatte nur dieses Kind. Und ich habe einmal gesehen, wie die kommuniziert haben miteinander. Und das war dann zum ersten Mal, wo ich verstanden habe, okay, für mich als Ärztin ist irgendwie dieses, lass ihn gehen. Aber diese Kommunikation, die ich gesehen habe, ein Lächeln, von dem ich gar nicht wusste, dass es möglich ist, war dann für mich so, okay, aber das Kind erfährt auch gerade Liebe und Verbindung auf seine Art und Weise. Und die Mutter auch. Und weder du noch ich, wir wollen irgendwas bewerten und wir wollen auch gar nichts hier entscheiden. Es geht nur darum, dass man wir Impulse setzen, einfach ein bisschen das Denken zu erweitern und wer bestimmt denn, was Lebensqualität ist? Weißt du, was ich meine?
Ich finde, das ist die Frage. Und ich glaube, es geht hier nicht darum zu sagen, dem einen Wertesystem etwas entgegenzusetzen und zu sagen, das ist falsch. Also hatte ich jetzt nicht vor, aber ich bringe jetzt noch mal meinen Fall ein. Als Kind kann mich sehr genau daran erinnern. Also ich bin katholisch erzogen worden. Ich habe dann also, wenn es mir besonders schlimm ging, habe ich dann mit dem lieben Gott gesprochen und gesagt, okay, ein Jahr mache ich noch für meine Eltern. Ich will nicht, dass sie traurig sind. Ich habe als quasi auch abgewogen zwischen meinem Schmerz und meinem Leid und dem Leid meiner Eltern und habe mich dann entschieden, so viel Leid wie möglich zu ertragen, damit sie nicht traurig sind. Und habe mir für ein Kind, das ein Jahr eine unglaubliche Menge, wenn du 5 Jahre alt bist, das ist ein Leben.
Voller Schmerz auch noch gleichzeitig.
Ein Leben voller Schmerz, ja. Und Dinge, die du nicht tun kannst, die normal für Kinder wären. Jetzt könnte man sagen, der unbedingte Wille meiner Eltern, den sie hatten, alles zu tun, dass ich überlebe, hat mich am Leben erhalten. Und jetzt siehst du mich hier und kein Mensch, der meine Geschichte nicht kennt, würde jemals auf die Idee kommen, dass ich so eine Geschichte habe. Und da könnte man genauso gut argumentieren, deine Eltern hatten recht, also oder jeder, der um das Leben eines Kindes kämpft, hat recht, weil das Kind kann das ja überhaupt nicht ermessen, was das bedeutet. Und ich wäre nicht mehr am Leben und wenn meine Eltern nicht diesen Kampfgeist und diesen unbedingten Willen und diese Opferbereitschaft gehabt hätten, dann hätte vielleicht meine kindliche Seele gesagt, ich ertrag's nicht mehr. Und dann hätte mein Körper gesagt, ja, okay, dann lassen wir das jetzt sein, dann gehen wir jetzt. Also einfach nur mal so als ja, Kontrapunkt. Und ich kann dir sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und ich glaube noch nicht mal, dass das der entscheidende Punkt ist, weil es hier nicht um richtig und falsch geht, sondern um die Haltung. Die Haltung dazu. Ich glaube, dass wenn meine Eltern nicht so in diesem Extremzustand gewesen wären, wäre es nicht nur für mich etwas leichter gewesen, weil das eine ist der körperliche Schmerz, den du erträgst, und man lernt auch als Kind extrem viel körperlichen Schmerz zu ertragen, wenn es zu einem normal wird. Aber der Schmerz der Stresssituation, der letztendlich zulasten der Verbundenheit geht, also der gelebten Verbundenheit, nicht, dass da keine Liebe ist, sondern dass man es nicht zeigt. Du hast das immer wieder so gesagt, du kannst einem Kind sagen, dass du es liebst, aber wenn du nicht mehr in der Lage bist, es zu zeigen, dann spürt es das Kind nicht und dann beeinträchtigt es diesen Moment der Verbundenheit, weil es dieses Lebendige, das, was dann eint, die Vereinigung durch Liebe auch lebbar macht und was ja auch heilend ist, nicht mehr wirklich möglich macht. Also ein Elternteil oder Eltern im Extrem sind so fokussiert auf sich selbst und ihre Stresssituation, dass sie diese Verbundenheit gar nicht mehr zulassen können, von dem sich das Kind aber in jungen Jahren doch nährt. Und ich kann mit dem Wissen heute sagen, es wäre mir sicherlich leichter gefallen, auch den Schmerz und all diese negativen Begleiterscheinungen zu ertragen, wenn diese Verbundenheit mehr Raum gehabt hätte, was sie einfach nicht hatte, aufgrund der mangelnden Begleitung, der extremen Situation und so weiter und so fort. Also würde ich mir sagen, es ist die Haltung dem Leben gegenüber und letztendlich, passt gerade, aber wir müssen nicht drauf eingehen. Das Kind wird alles tun, um die Bindung zu den Eltern zu stabilisieren. Das ist biologisch so angelegt. Das heißt also, es vernachlässigt sich selbst komplett. Es zeigt seinen Schmerz nicht, seine Gefühle nicht, seine Bedürfnisse nicht. Wenn das Kind überlebt, ist es allein dadurch, ich sage es mal tatsächlich so, traumatisiert. Weil es geprimed wird auf etwas, trainiert wird auf etwas, was so tief im Unterbewusstsein drin gespeichert ist. Ich bin nicht wichtig. Die Eltern meinen das gar nicht so, aber ihre Gefühle, was biologisch logisch ist, weil das Kind ist abhängig von den Eltern und braucht die Eltern. Und wenn die Eltern nicht mehr funktionieren, ist das Kind auch tot. Also Neandertal lässt grüßen. Es macht schon alles Sinn, aber wenn das nicht wieder in eine korrigierte Haltung oder ein korrigierendes Verhalten gebracht wird, ist das sowohl für die Eltern als auch für das Kind dauerhaft beeinträchtigend. Also sage ich jetzt mal unbeholfen, sag du das bitte mit deinen Worten, fachlich
Ja.
korrekt.
Nein, wir brauchen das ja gar nicht so fachlich aufblasen, zumal ich auch keine Expertin in diesem Bereich bin, müssen wir auch gleich mal festhalten. Wir machen das, du als Journalistin und Betroffene und ich als Ärztin, die beobachtet hat, das ist auch nochmal was ganz anderes. Aber ich will nochmal betonen, wie krass dieser Bindungsaspekt letztendlich ist, weil ich wirklich schockiert war ein paar Mal. Ich habe das mehrmals mitbekommen auf der Intensivstation und auf der Normalstation, dass die Kinder nicht gehen, wenn die Eltern nicht wollen, dass sie gehen. Und sobald die Eltern sagen, es ist okay, du darfst gehen, im gleichen Moment, obwohl das Kind in einem anderen Raum auf einer anderen Station ist, geht die Nulllinie an. Und da weiß man, da gibt es eine Verbundenheit, die nicht zu messen ist und nicht zu sehen und nicht zu beschreiben, weil wir das so oft erlebt haben. Und das wiederum war für mich oft ein Signal dafür, manchmal will das Kind nicht mehr. Und ich habe mich immer gefragt, hat das Kind noch einen Willen irgendwie, weil es fühlt, dass die Eltern noch nicht bereit sind und es will die Eltern nicht verletzen? Oder hält der Willen der Eltern den Körper irgendwie noch am Leben? Wahrscheinlich beides. Aber das war was, was ich mich auch immer gefragt habe. Kommt der letzte Kampf, die Vitalparameter am Laufen zu halten vom Kind oder von den Eltern, die nicht loslassen können? Und also ein Kind zum Beispiel, ich muss die ganzen Fakten verändern drumherum, aber sagen wir mal so, Adoleszentenalter, Mädchen war schon seit 3 Jahren oder irgendwas um den Dreh auf der Intensivstation mit Krebs oder Blutkrebs, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ist ständig geswitcht durch die Therapie und den Nebenwirkungen zwischen der onkologischen Station und der Intensivstation und musste dauernd beatmet werden. Und das Kind wollte nicht mehr leben, aber es kam aus einer Religion, wo man nicht entscheiden darf, wir machen die Maschinen aus. Das heißt, das Kind wollte nicht mehr leben. Die Eltern wollten nicht, dass andere Entscheidungen getroffen werden, als die Religion ihnen erlaubt, weil sie natürlich nicht wollten, dass ihr Kind in die Hölle kommt oder so. Und das war ganz, ganz furchtbar. Und dem ging es okay, wenn der gerade mal nicht auf Intensivstation war, aber das Kind war dann müde einfach von dem Ständigen. Es hatte überhaupt keine Lebensqualität mehr und keine Freunde mehr und gar nichts, weil alle anderen Kinder waren nicht so lange auf der Station gelegen. Und wir hatten eine ganz, ganz tolle Ärztin auf Station, die solche Sachen mit dem Vater da besprochen hat. Und ich müsste mal aufpassen, weil das war. Auf jeden Fall hat die Person mit dem Vater gesprochen über die Thematik. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei, deswegen weiß ich nicht, was passiert ist, aber ich weiß, dass der Vater rausgekommen ist und sich verabschiedet hat von seinem Kind und hat gesagt, du kannst jetzt gehen. Und in dem Moment, wo der Vater die Station verlassen hat und die Tür zugemacht hat, ist das Kind eingeschlafen. Das war so krass. Und sowas habe ich so oft erlebt. Das Kind wartet noch, bis es weiß, dass die Eltern weg sind und einverstanden sind, und dann geht es. Was immer, immer diese Frage aufwirft, wie lange hat es gelitten, um da zu bleiben? Aber natürlich auch, wie lange haben die Eltern gelitten, bis sie loslassen konnten? Und danach geht ja das Leid weiter und keiner begleitet das Ganze. Das ist so, so schmerzhaft einfach. Und wir hatten ja auch ein anderes behindertes Kind, das immer wieder reanimiert worden ist. Und die Mutter hatte niemanden mehr. Und da hat auch die Stationsärztin geschafft, dass Leute kommen und gesagt haben, wenn du das Kind gehen lässt, wir sind da, du bist nicht alleine. Und sie hatte so einen Switch von erstmal, ich liebe mein Kind, ich will es nicht gehen lassen, hinzu, ich habe Angst, wenn mein Kind nicht da ist, bin ich niemand mehr und habe keinen Auftrag, hinzu, ich lasse es jetzt gehen, es sind andere Leute für mich da. Das ist doch krass, innerhalb von einer Woche so eine, oder ich glaube, es ging 4 Wochen, ich weiß nicht, es war echt lang, schien mir sehr lang, wenn man so ein Kind dauernd reanimiert. Und die ganzen Leute sind gekommen und haben gesagt, wir sind da für dich, wenn es soweit ist. Und in dem Moment, wo sie gesagt hat, okay, ich unterschreibe keine lebenserhaltenden Maßnahmen, ist das Kind eingeschlafen auf der anderen Station. Und würde mich interessieren, deine Meinung, das wird dann jetzt schon sehr philosophisch, aber dieser Aspekt von wer hält wen wo?
Ich glaube, da
Hast du da
kommt.
was erfahren in so energetisch?
Ja, absolut. Ich war jetzt gerade bei anderen Gedanken. Was genau möchtest du wissen? Weil ich noch was anderes formulieren wollte, aber ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, was deine
Also
Frage
ich wollte wissen, ob du das auch so gefühlt, also hast du das Gefühl gehabt, das hast du ja schon gesagt, du bleibst, weil deine Eltern nicht leiden
mit.
sollen, aber hattest du auch das Gefühl, du könntest gar nicht gehen, weil deren Wille, dass du bleibst, dich da hält?
Im Nachhinein gesagt, ja. Also jetzt wissen wir natürlich heute, dass Erinnerungen auch durch neu gemachte Erfahrungen ein bisschen, wie soll ich sagen, vermischt sich. Aber wenn ich tief in mich reinhöre, ja. Ich hatte einen starken Überlebenswillen. Ich war ein echter Kämpfer. Da kann ich mich an viele Dinge erinnern. Dieses Ich bin hier, ich schaffe das. Diese ursprüngliche Kraft, hier auf dieser Welt zu sein, die war schon da. Aber in den leidvollsten Momenten war es sicherlich dieses, das hält mich hier und ich kann hier nicht aufgeben. Aber ich möchte genau an diesem Punkt, da wollte ich kurz noch was dazu ergänzen, zu diesen vielen Perspektiven, wie tief die Liebe in diesem Fall eines Kindes zu den Eltern ist. Das ist immens. Das habe ich ja nicht nur bei mir erlebt, sondern das habe ich eben auch bei anderen, bei diesen kranken Kindern und anderen kranken Kindern erlebt. Diese Kinder lieben ihre Eltern dermaßen, sie sind bereit, so unglaublich viel aufzunehmen, nicht nur aus der Biologie heraus, weil der Caregiver ja der Überlebensgarant ist für ein unfähiges kleines Kind, sondern es ist tatsächlich auch Liebe. Und ich finde, diesen Aspekt, der wird häufig unterbewertet aufgrund der Abhängigkeit des kleinen Kindes, als ob dieses kleine Kind einfach nur ein Ding ist, ohne irgendein eigenständiges Wesen, ohne eine eigenständige, nenne es Seele. Und dann poppt bei mir immer auf diese Angst vor dieser Größe der Gefühle, vor dieser immensen Kraft, diese Angst vor dieser Bedingungslosigkeit und vor dieser eigentlich Zeit, Raum und Lebensspann sprengenden Energie. Ich liebe dich so sehr, dass ich bereit bin, unendliche Qualen aufzunehmen. Das sagt man häufig von Eltern und das sagen auch Eltern. Ich würde alles für mein Kind tun. Ich würde mein Leben geben. Ich würde sonst was auf mich nehmen, wenn ich mein Kind nur beschützen könnte. Und ich möchte einbringen, dass auch kleine Kinder auf ihre Art und Weise Ähnliches, also nicht vergleichbar, also gewichtet durchaus das zurückgeben. Und das wird häufig nicht gesehen. Und das finde ich interessant. Und das ist auch ein Aspekt der Bewertung.
Ja.
Wie schön ist das? Und macht uns das Angst als Gesellschaft? Diese Leidensfähigkeit, diese Bereitschaft? Das ist ja überwältigend, überflutend förmlich.
Und inwiefern würdest du sagen, man sieht, dass die Gesellschaft Angst hat? Wo sind für dich Hinweise im System oder in der Gesellschaft dafür, dass diese Angst vorhanden ist?
In dem Nichtzulassen von Gefühlen. Also wenn ich jetzt nochmal auf dieses Yellowstone-Serien-Momentum, ich trauere, ich weine, ich empfehle mein gestorbenes Kind den Ahnen an, ich habe Rituale, um wirklich zu gedenken, aber ich feiere auch das Leben, dass du überhaupt existiert hast. Das ist etwas, was in unserer westlichen Gesellschaft, wenn ich es mal so plump sage, wenig Raum hat. Häufig erlebe ich, egal ob Ältere oder auch Kinder gehen, ja, jetzt ist aber auch mal gut oder betretenes Schweigen und man möchte sich nicht damit auseinandersetzen. Und man versucht es immer auf etwas sehr Technisches zurückzuführen, was die Medizintechnik angeht, lebenserhaltende Maßnahmen angeht. Man fängt an zu argumentieren und irgendwo im Kopf zu sein letztendlich, damit man den Emotionen aus dem Weg geht, weil diese Emotionen sind groß.
Ja.
Sie sind groß in Trauer und sie sind aber auch groß in Liebe. Und die Liebe bedeutet auch, wenn ich so stark liebe, dann spüre ich doch den Verlust dieser großen Liebe. Und das ist immens. Und ich frage mich, ob wir als Gesellschaft das überhaupt halten können, noch diese Größe. Weil es absorbiert auch Energie. Es macht auch einen Moment lang alles andere ein bisschen unmöglich. Wenn ich diese Energie halte, dann kann ich in dem Moment nicht die Geschirrspülmaschine einräumen oder sowas Banales machen oder irgendwie arbeiten, sondern ich bin, mein ganzes Ich ist damit erfüllt, diesen Moment zu halten, wie groß die Liebe zwischen Menschen, zwischen Eltern und Kind und zwischen Kind und Eltern sein kann. Und meine Reisen und meine Erfahrungen haben mir gezeigt, in anderen Kulturen, die, sagen wir mal, ein bisschen weniger westlich geprägt sind, da ist da mehr Raum. Das wird da nicht so schnell weggewischt, sondern man hat diesen Raum, man nimmt ihn sich auch noch. Und das, daraus lese ich ab, wir haben diesen Raum nicht. Also wir lassen ihn uns nicht, wir lassen ihn uns auch nehmen.
Wir lassen ihn uns nehmen und wir vergessen ihn auch. Weil gerade wenn du von weniger westlich geprägten Völkern redest oder Gesellschaften, dann sind das häufig auch welche, die eingebunden sind in eine Philosophie, in eine Vorstellung von Leben und Tod, in was es bedeutet, Mensch zu sein, was es bedeutet, sein Potenzial zu entwickeln, was Gesundheit bedeutet. Das heißt, die werden aufgefangen von dieser Vorstellung, von einem Ganzen, und das haben wir häufig nicht mehr. Das sehen wir ja schon an der Art und Weise, wie Medizin gemacht wird. Da gibt es überhaupt kein ganzheitliches Bild mehr vom Mensch, und das Wort ganzheitlich ist schon wieder negativ bewertet letztendlich. Aber das ist was, was mir auch in der Medizin sehr fehlt, und das ist meines Erachtens auch ein Symptom von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, dass es den Raum für das, was den Menschen ausmacht, mit all seinen Erfahrungen nicht gibt, weil es gar kein Verständnis mehr dafür gibt. Diese Überspezialisierung und Mechanisierung und Effizienzlastigkeit, mehr, was hast du gesagt, Quantität statt Qualität, das manifestiert sich in der Art und Weise, wie unser Gesundheitssystem funktioniert und wie Ärzten, da kann ich ja kritisch reden, wie Ärzten Patienten begegnen, nicht alle, aber das sieht man ja. Und das ist so ein Spruch zum Beispiel, den frischgebackene Mamas dann oft zu hören kriegen, wenn sie eine traumatische Geburt hatten und einen Kaiserschnitt, obwohl sie keinen wollten, und die Maschinerie läuft, seien sie froh, das Kind lebt. Da sind wir wieder bei Quantität statt Qualität. Oder ich kenne viele Menschen, die wirklich sterben wollten. Wirklich. als Außenstehende auch verstanden, warum, weil ich wusste, da ist nichts mehr für sie an Lebensqualität da, aber sie durften nicht, weil Quantität versus Qualität. Geld hatten sie nicht, um irgendwo hinzufahren, wo der Prozess für sie erledigt wird. Und
Ich
andere Menschen, die
war in
nicht in der
Deutschland mit
Situation.
Autonomie, ja.
Ja.
Entschuldige.
Nee, macht nichts. Also, du kannst noch mal kurz mit
Nee,
Euthanasie.
nee. Ja, nee, das ist, glaube, das ist selbsterklärend. Also wir
Ja.
haben dieses schwierige Thema, aber grundsätzlich,
Ja,
bitte.
ist auch ein schwieriges Thema und es ist halt immer schwierig, wenn Menschen, die nicht involviert sind, entscheiden für Menschen, die sagen, mein Leben ist für mich vorbei, ich will nicht mehr leben. Aber ich sehe auch die Schwierigkeit darin zu sagen, es könnte eine Laune sein oder die könnten die Meinung ändern oder sie könnten es irgendwann. Also es ist hochkompliziert, da wollen wir gar nicht drauf einsteigen, weil da gibt es dann zu viele Abers und was alles hochkommt.
Lass mich trotzdem noch mal
Ja.
diesen Raum, lass ihn uns nicht kleiner machen, weil ich glaube,
Okay.
es ist nicht die Frage der Individualentscheidung. Natürlich habe ich jetzt Euthanasie eingebracht und wovor wir ja in Deutschland insbesondere Angst haben, und letztendlich ist es das ja auch weltweit irgendwo, was ist lebenswertes Leben? Das gibt es ja auch in anderen Kulturen. Eine Frau, die nicht reproduzieren kann, ist nichts wert. So, also das ist ja dann auch ein weniger lebenswertes We Leben, oder im alten Rom, als der Vater das Neugeborene quasi gezeigt bekam, und dann hat er entschieden, ob es leben darf oder nicht. Und wenn er sagte, ich will das nicht, dann wurde es halt umgebracht. Das ist eine Frage des Werts des Lebens. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück auf diese lebenserhaltenden Maßnahmen und unsere medizinische Maschinerie gehen, wo die Länge alles toppt, und wenn du an 1000 Maschinen hängst, egal wie du dich dabei fühlst, egal wie sehr du gequält wirst, ist da ein Raum zu sagen, ich möchte das nicht mehr, das ist für mich keine Lebensqualität? Kann man das überhaupt diskutieren? Sehr stark ist es dann beeinflusst von, das sind unsere Richtlinien, wir haben als Ärzte diesen Eid geschworen, das können wir nicht tun. Aber es ist tatsächlich die Frage, kann man das überhaupt diskutieren, dieses Thema? Es ist kein allgemeines Thema, da wo man einmal sagen kann, so ist es richtig und das sind die Maßnahmen und das sind die Richtlinien. Aber im individuellen Fall überhaupt die Länge des Lebens nicht über alles zu stellen, sondern auch die Lebensqualität mit in Betracht zu ziehen, wo wir wieder bei dem, was hast du vom Leben, wenn du keinen Moment erlebst? Was hast du vom Leben, wenn du es nicht ausschöpfst in all seinen Facetten, nämlich die massive Liebe, die massive Trauer, die massive Verbundenheit. Wenn du diese großen Gefühle, die letztendlich das menschliche Sein ausmachen, verdrängst zugunsten einer Quantität, als ob du einen Reichtum an Zeit anhäufen könntest, den du doch gar nicht mitnehmen kannst. Also ich glaube, selbst wenn, egal ob du an Wiedergeburt glaubst oder nicht, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Ich frage mich, ob du wirklich, wenn du 180 Jahre alt geworden sein wärst, dein letzter Gedanke ist, ich bin 180 geworden. Oder wie waren die 180 Jahre? Wie viel habe ich gelebt? Wie viel habe ich geliebt?
Nee, da kommt doch der Spruch, du wirst dich am Ende nie sagen, ich wünschte, ich hätte mehr gearbeitet.
Ja,
Und
diese
das bezieht sich ein bisschen darauf, auf die Lebensqualität. Am Ende kommt die Erkenntnis, dass es nicht die Zeit war, sondern Verbundenheit, die
Ja.
man hätte kreieren sollen oder können.
Ja, geht ja auch immer, also man schreibt es Steven Jobs zu, dem Apple-Gründer. Man weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, er ist ja an Krebs gestorben. Und man schreibt ihm zu, dass er gesagt hat, es ist die Qualität bei all dem, was ich erreicht habe. Ich kann mir jetzt nicht ein längeres Leben erkaufen. Ich kann jetzt einfach nur loslassen und euch sagen, lebt euer Leben. Oder dieses Buch dieser Krankenschwester, ich glaube, Neuseeländerin war sie, die Menschen auf dem Sterbebett begleitet hat, die genau das gesagt haben, was du gesagt hast. Wir sind hier bei dieser Wertung, Qualität, Quantität, immer, und wir gehen da auch immer wieder hin. Und wenn es in Filmen kommt oder in einer Serie kommt, dann sind die Menschen gerührt und weinen und sind emotionalisiert. Aber was es tatsächlich für sie in ihrem realen Leben bedeutet, wo die Emotionen in ihrem Leben einen Platz finden. Ob sie diese Emotionen halten und aushalten können, ob sie es je gelernt haben, diese Emotionen auszuhalten. Diese Unermesslichkeit an, ja, großen Gefühlen, die letztendlich immer, jetzt kommt da mein Beruf rein, den Erfolg einer Produktion letztendlich auch ausmachen. Die großen Dinge werden immer getrieben von der Endlichkeit des Lebens und den Bedingungen und wie viel Emotion dabei freigesetzt wird.
Ja.
Nicht nur Angst, sondern auch Liebe
Ja.
und Verlust und all das. Und ich frage mich, wenn wir das auslagern in Felder dritter Leben, die nicht die unseren sind, wo ist der Raum in unserer Gesellschaft? Das frage ich mich. Das beschäftigt mich, weil da sehe ich es nicht. Da wird es weggewischt. Und du hast vorhin die Geburten gebracht. Ja, dann hat eine Frau eine traumatische Geburt. Und dann kriegt sie das gesagt und alle stimmen ein und alle stürzen sich auf das Baby. Aber sowohl das Baby hat es erlebt, als auch die Mutter hat es erlebt. Und wo ist die Nachsorge?
Gar keine gibt's. Nicht nur das, es wird sich auch noch lustig gemacht darüber, dass die Frau sich so fühlt, wie sie sich fühlt, weil das Kind lebt doch. Was hat sie denn für ein Problem? Also das ist wirklich ein Problem, dass die Ernsthaftigkeit der Qualität der Erfahrung nicht berücksichtigt wird letztendlich. Und von Ärzten und von uns kann ich sagen, wir haben auch schon viele Schicksale erlebt. Wir müssen Menschen in den Tod begleiten manchmal. Also im Hospiz ja sowieso, aber die sind ausgebildet, glaube ich, wenigstens dafür. Ich würde mal davon ausgehen, die haben eine andere Ausbildung nochmal als wir, aber wir haben auch Patienten schon in den Tod begleitet und wir sind einfach nicht qualifiziert dafür.
Ich frage mich, was diese Qualifikation denn mit sich bringen würde. Ich meine, es einerseits ist komplett.
Eine 40-stündige Fortbildung und dann bist du Profi in dem Bereich. Naja, das hat, ja, das ist wieder ein anderer Aspekt, ne? Qualifikation, wir haben eher den kognitiven Anteil davon.
Also, ich glaube, es ist, also lass es uns mal bei der Gesellschaft vielleicht einfach halber belassen. Wo ist der Raum für in der Gesellschaft? Also früher gab es sowas wie ein Trauerjahr. Und heute, wenn jemand stirbt, also nach ein paar Wochen, habe ich im eigenen Umfeld erlebt, nach ein paar Wochen, also zuerst ist die Emotion groß, die Hilfeangebote sind groß, aber spätestens nach 4 Monaten lässt das alles nach und diese ganzen Bekundungen und Einladungen und was kann ich tun, hört auf und die Trauer der Menschen geht weiter. Aber es gibt keinen Raum mehr dafür. Man möchte sich eigentlich damit nicht mehr befassen.
Da fällt mir gerade der Spruch ein, die Zeit heilt alle Wunden. Da ist wieder der Aspekt nur über die Dauer und über die Zeit drin, aber eben nicht der Raum für die Erfahrung und für die Erlebnisse. Und Zeit kann möglicherweise ein Aspekt sein, aber in vielen Fällen ist halt keiner. Vergessen und verdrängen, das kann über die Zeit dafür sorgen, dass der Schmerz nicht mehr so bewusst ist, dass die Gefühle nicht mehr so bewusst sind. Aber sie sind da, weil kein Raum da war, um sie zu erfahren und zu integrieren. Also bei Traumata zum Beispiel, bei schweren Traumata, an die man sich nicht erinnert, hat nicht die Zeit alles geheilt. Es kann ein Aspekt sein, aber hier haben wir auch wieder mehr Quantität als Qualität in dem Satz drin.
Ich habe das bei der, das ist die Anna Adamyan, das ist eine Influencerin, sagt ihr die was?
Natürlich nicht. Du solltest auch für mich zu fragen.
Entschuldigung. Anna Adamyan hat ihre Kinderwunschreise, die hat Endometriose und hat irgendwie eine ganz niedrige Reproduktions, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du Schwierigkeiten hast, auch in jungen Jahren dich zu reproduzieren, weil irgendwas nicht stimmt, wie auch immer. Also bei ihr war es klar, obwohl sie so jung ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das befruchtete Ei sich gut einnisten kann und sie es austragen kann, sehr gering ist. Und dann hat sie jetzt so eine Kinderwunschreise gemacht. Das hat sie auf ihrem Account geteilt. Und jetzt hat sie dann nach vielen Jahren dann endlich ihr Kind bekommen. Und das ist jetzt irgendwie 1,5 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Reise wurde irrsinnig begleitet und sie hat sich auch dafür politisch eingesetzt. Also versucht die Politik dazu zu bringen, da mehr Raum zu geben, dass eben Kinderwunsch auch ein legitimes, förderungswürdiges Thema ist. Und die Geburt muss wohl nicht so toll gelaufen sein. Also auch tendenziell eher traumatisch. Und mir ist aufgefallen, dass sie das immer wieder mal anspricht, aber das dafür eigentlich nicht, also vielleicht weil sie nicht will oder weil der Raum nicht gegeben wird. Der Kinderwunsch war so, wurde wahnsinnig geteilt. So dieses, oh Gott, wie kann ich denn nur ohne Kind, wenn ich jetzt kein Kind habe? Was macht das mit mir? Was macht das mit meinem Umfeld, mit meinem Mann, bla bla bla. Aber eine traumatische Geburt, bei der Reichweite, bei der Durchschlagkraft, die die hat, auch bei der Fähigkeit, das zu kommunizieren. Ich weiß nicht, warum sie das nicht macht, ob ihre Follower das nicht wollen oder sie das nicht kann. Keine Ahnung. Es fiel mir auf, es war dann eher sehr flach gehalten. Und das ist für mich, vielleicht interpretiere ich es falsch, eben auch wieder dieses Ding. Why?
Ja, weißt du, manchmal müssen Menschen mit solcher Erfahrung auch in einen Raum genommen werden, weil sie gar nicht wissen, dass es den Raum gibt.
Ja, das ist
Das
schön.
heißt, sie erleben was und der allgemeine Konsens ist, reißt sich zusammen, es ist da. Das heißt, sie wissen gar nicht, dass es einen Raum von Trauma und Trauer gibt. Und dann bräuchte es vernünftige Menschen, die sagen, komm, ich nehme dich mit, du hast das erlebt, schau dich mal um, findest du da einen Teil von dir, möchtest du da weiter reingehen, weißt du, den Raum kennenlernen. Aber meistens wissen sie ja gar nicht, dass das überhaupt eine Option ist. Und dann will ich mal
Warum?
gern koppeln, dieser ganze Kinderwunsch an sich ist auch schon traumatisierend.
Aber warum, Desi? Warum?
Weil
Das
wir
ist
es
doch,
nicht wissen.
im Kleinen ist es doch, wir fragen uns, warum hat unsere Gesellschaft das nicht? Und genau das sagst du jetzt runtergebrochen auf das reale Leben. Warum lädt keiner einen in den Raum ein?
Also ich würde sagen, die meisten kennen den Raum selber nicht
Ja?
und einige ignorieren ihn,
Und warum ist es so?
weil sie unwissend sind, entweder. Und wenn du fragst, warum sie ihn ignorieren, weil sie ihn nicht aushalten.
Weil sie es auch nicht gelernt haben?
Weil sie es nicht gelernt haben.
Frage an dich, kleine Kinder, die leben ihre Emotionen doch ungehemmt.
Bis wir sie ihn austreiben. Weil
Das
sie
ist.
verknüpfen durch unsere Reaktion auf ihre Gefühle, dass ihre Gefühle eine Gefahr für die Verbindung zu den Eltern sind. Dann fangen sie sie an zu unterdrücken, dann fangen sie sie an, irgendwann kommen sie vielleicht noch hoch und sie unterdrücken sie wieder oder sie kommen hoch und sie kriegen solche Angst vor denen, weil sie nicht gelernt haben mit den physiologischen Veränderungen, die bei Gefühlen hochkommen, jetzt zum Beispiel Angst oder Wut. Oder Scham, ganz schlimm. Das sind physiologische Veränderungen, die für die Bedrohung des Überlebens sprechen. Das heißt, der Körper muss erstmal gelernt haben, okay, ich habe die physiologischen Veränderungen, aber sie sind sicher für mich. Wenn sie diese Integration nie hatten, ist ihre eigene emotionale Welt eine Bedrohung. Also wollen sie sie gar nicht fühlen. Und viele sind so entkoppelt, dass sie nicht mal wissen, dass sie diese Anteile in sich haben. Ich erinnere mich an eine traumatherapeutische Fortbildung und da war eine Frau da, die gesagt hat, die ist halt nie wütend. Und dann hat ihr Mann sie betrogen. Da war sie auch nicht wütend, das hat sie verstanden, aber irgendwas hat er dann gesagt oder gemacht. Und mit einem Schlag hat sie einen Stuhl genommen und wollte ihn zusammenschlagen mit dem Stuhl und hat ihn dann erst schreiend rausgerannt aufs Feld und sie hat ihn übers halbe Feld gejagt. Da war sie schockiert, aber danach war sie nie wieder wütend. So kraftvoll sind Unterdrückungen. Bis man vergisst, dass man dieses emotionale Erleben hat. Das sind dann die Eltern, die uns sagen, lass doch dein Kind schreien. Das hat mir auch nicht geschadet. Die haben das vergessen.
Denkst du, das ist jetzt einfach, weil wir immer auch bei dem gesellschaftlichen Aspekt sind, das ist einfach, weil wir in dieser schnelllebigen, anstrengenden, stresserfüllten, krisengeschüttelten Zeit sind? Oder liegen die Wurzeln noch woanders, viel früher in der Entwicklung.
Deins, was du sagst, ist ein Aspekt oder dieser Teil ist das Symptom davon. Das kann man wieder wahrscheinlich vielfältig betrachten, davon, was in der Kindheit passiert. Und wenn wir sagen, unsere Erziehung und wie wir unseren Kindern begegnen, ist eben nicht eingebettet in ein philosophisches Verständnis, was es bedeutet, Mensch zu sein, dann vergessen wir, was eine gute gesundheitsfördernde Erziehung ist. Und das wäre eine, die einem Kind beibringt, du darfst alle Gefühle leben, du bist in Ordnung mit allen Gefühlen und durch meine Koregulation helfe ich dir, dass dein Körper kennenlernt, dass deine Gefühle keine Bedrohung für unsere Verbindung sind und für dich physiologisch auch keine Bedrohung. Immer so,
Absolut.
Herzrasen macht Angst. Es ist nicht nur so, dass Angst Herzrasen macht auch Angst. Das heißt, wenn du Gefühle hast, mit denen du nicht klarkommst, die Herzrasen machen, dann geht dein Überlebenssystem los. Und das ist was, was unerträglich ist. Und wie gesagt, die Kinder können alles managen, wenn die Eltern ihnen den Raum geben, es zu erfahren. Dann lernen sie, dass ihre Innerwelt keine Bedrohung ist. Und dann hätten wir nicht diese gesellschaftlichen Fragestellungen, auch unter anderem, die es jetzt gibt. Das ist natürlich deutlich komplexer als das, was wir jetzt hier gerade sagen. Aber die frühe Prägung ist essentiell.
Ist es nicht auch abhängig davon, wie die Stellung und das Bild des Kindes in einer Gesellschaft ist?
Natürlich. In unserer Gesellschaft muss das Kind erzogen werden zu jemand Vernünftigen, sagen lauter kranke, verletzte, sich unterdrückende Erwachsene. Also, wenn du lauter traumatisierte Menschen hast, die Emotionen von Kindern nicht mehr ertragen, dann sagen sie natürlich, die Kinder sind furchtbar, bis sie ihre Gefühle im Griff haben. Und dann mutieren aber die Kinder nur noch so eine oberflächlichen Variante von sich selbst.
War das schon?
Bin ich wieder.
Es ist gut.
Ich habe die zwei Jungs vor den Fernseher gesetzt. Ich habe gedacht, das funktioniert.
Ja.
Aber jetzt musste der eine den anderen zwicken und das haben sie leider gerade nicht mehr selbst hingekriegt.
Ich würde vorschlagen, das war gerade der Gedanke da. Woher kommt denn, also das Bild des Kindes ist sicherlich gut, also ist aber nicht der Hauptpunkt. Wir müssen zurück zum Thema kommen. Die Erfahrung, wenn du einen Menschen aus deinem Leben gerissen bekommst, ist die erste Reaktion, ich will das nie wieder erleben. Die Frage ist, warum ist es so? Also wenn jetzt ein alter Mensch im Kreise seiner Familie in Liebe stirbt, ist das sicherlich traurig, aber es ist auch eine schöne Erfahrung, denke ich. Wenn man jemanden in Liebe gehen lässt, ist es eine schöne Erfahrung. Die Frage ist, was macht denn das Traumatisierende eines beendeten Lebens aus? Und wann entwickle ich als Mensch dieses, ich will das nie wieder erleben oder ich will das in der Gesellschaft nicht mehr erleben?
Das musst du aber dann beantworten, weil ich habe das Gefühl, dafür muss ich jetzt erstmal Zeit haben, nachzudenken und zu wenig Erfahrung damit.
Okay. Also ich würde es mehr auf so eine Metaebene bringen. Also alles, was du erlebst, was du nicht verarbeitest, wird zu einem Biest, das du fürchtest wie nichts anderes, was dich trennt von allem, was dich nicht nur trennt vom Leben, sondern auch von anderen. Es führt zu einer Getrenntheit. Und dann wird der Selbstzweck, diese Getrenntheit aufrechtzuerhalten, weil es bedeutet, dass ich den Schmerz nicht fühlen muss. Und dann wird es das Wichtigste. Und wie kann man denn überhaupt Schmerz aushaltbar machen? Das hast du ja gerade gesagt, wenn man begleitet wird. Wenn man jemand hat, der einen einlädt, den Raum zu halten. Wenn man nicht alleine ist. Wenn man es durchleben kann, bis man es gehen lassen kann oder damit leben kann, weil es einen Raum dafür gibt. So in die Richtung? Macht das Sinn?
Ja.
Ja, das ist ein guter. Wie bist du bis jetzt zufrieden? Was denkst du?
Ich denke gar nichts. Ich mache einfach das Gespräch mit dir. Ich denke nie über irgendwas nach. Ich mache einfach und wenn die Energie stimmt, dann passt auch alles.
Die Energie für dich?
Ja.
Für mich
Stimmt
auch.
sie für dich?
Total.
Dann ist
Finde
doch
ich gut.
fein. Ich war
Wir
jetzt kurz
haben.
abgelenkt, aber ich komme schon gleich wieder zu dir zurück.
Kann ich dir helfen?
Nee, ich bin gerade am Lauschen. Ich glaube, Benny rastet gerade aus, weil das mit dem Peanut Butter Brot schmieren nicht klappt.
Weil
Also bitte.
er das Brot durchreißt mit der schweren Peanut Butter.
Warte. Nee, ich glaube, er ist erschüttert und tobt gerade. Das kann ich jetzt auch nicht so stehen lassen.
Vielen Dank, Törtchen.
So, jetzt.
Okay.
Okay, dann machen wir weiter.
Nochmal Nase putzen. Ich bin irgendwie putzen.
Kannst du weitermachen? Ich muss dann einsteigen. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen verloren, wo wir genau waren. Ich.
Kannst du den letzten Moment zurück uns abspielen? Weil ich weiß den letzten Satz nicht mehr. Ich weiß nicht, wann du auf Mute gegangen bist.
Ich habe
Nee.
nicht mittendrin gestoppt.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo wir
Ich habe
aufgehört
keine Ahnung, ich kann da
haben.
nichts zurückspulen, weil ich muss dafür raus.
Fang mit irgendwas an. Fang einfach an.
Deine Frage war, was waren wir da schon oder kam das danach? Das Bild vom
Ach.
Kind.
Das habe ich kurz angerissen, aber da würde ich jetzt nicht drauf gehen. Was hältst du davon, wenn ich einfach thematisiere, wir haben eine kurze Pause gehabt?
Ja, ich würde das auch machen.
Ja, das ist alles andere ist unnatürlich.
Okay. Gut, warte. Dann sag das mal und dann. Hä?
Läuft schon?
Ach, ich habe gar nicht angehalten. Das läuft die ganze Zeit schon. Also ich muss eh
Ah,
schneiden. Ich muss ja
geil.
sowieso
Okay.
schneiden später.
Ja, okay.
Jetzt ist wurscht.
Gut. Gut, dann.
Wir haben eine kurze Pause gemacht. Wegen einem kindlichen Begleitunfall. Also wir mussten gerade, ich musste gerade ein Kind begleiten. Das ging leider jetzt gar nicht.
Ja,
Also
wir müssen beim Thema
sind wir schon
begleiten.
beim Thema,
Ja,
genau.
genau. Also, weil letztendlich ist es ja die Frage, wie passiert es, dass eine Gesellschaft, wenn du eine Gesellschaft einfach mal als eine Gemeinschaft definierst, in ihrer Gesamtheit Emotionen nicht mehr aushalten kann. In der Regel passiert es durch eine Traumatisierung. Man kann auch kollektiv traumatisiert sein. Wir haben zwei große Weltkriege gehabt, unfassbare Dinge sind passiert und soweit ich das weiß und recherchieren konnte, es hat eigentlich nirgendwo irgendeine Aufarbeitung stattgefunden. Also nicht nur in Deutschland. Man ist in diese Aufbauphase, müssen wieder aufbauen und dann die Wirtschaftswunderjahre gegangen, wo man eigentlich nur noch frenetisch das Leben und die Fülle gefeiert hat. Aber Aufarbeitung, das gab's nicht. Meine Oma ist 99 geworden. Meine Oma hat bis zum Schluss gesagt, immer wenn ich sie darauf angesprochen habe, ich möchte nicht darüber reden, bitte. Es war kein Raum dafür. Ich kann es verstehen aus traumaperspektivischer Sicht, dass man erstmal eine Zeit lang in einer Dissoziation leben muss, damit man weiterleben kann, weil es nicht zu fassen ist, weil ich genau das nicht halten kann. Die Frage ist, wann kann ich mich wieder dem, ich kann diese großen Gefühle, den Schmerz, die Trauer, den Verlust, wann kann ich mich dem öffnen, um überhaupt wieder etwas halten zu können, etwas spüren zu können? Und ich meine, dass das in Deutschland nicht stattgefunden hat, also langsam angefangen hat, partiell. Aber diese generelle Angst vor diesem, ich bin ohnmächtig dem gegenüber, wenn alles, was mir wichtig ist und jeder, der mir wichtig ist, aus dem Leben gerissen wird. Und ich will das nie wieder erleben, was eine vollkommen natürliche Reaktion ist. Dazu führt, dass diese Angst vor der Angst, wo wir waren, was auch gleichbedeutend ist mit der Angst vor dem Tod, so ein Monster wird, so ähnlich wie ein Kind sagt, unterm Bett lebt das Monster. Du wirst alles tun, um dieses Monster niemals wieder aufzuwecken, mich dem stellen zu müssen. Deine ganze Energie wird sein, dem Monster zu entfliehen und es nicht zu spüren, was dieses Monster an Gefühlen mit sich bringt.
Ja.
Also sind wir vielleicht in einer kollektiven Traumareaktion, Verluste in Ohnmacht erlebt, nicht verarbeitet zu haben, was sich bis ins kleinste Detail runter dekliniert, bis auf unser Verhältnis zu unseren Kindern, und unserem Umgang mit dem Tod. Macht das Sinn?
Natürlich macht das Sinn, und das, meines Erachtens, sind wir auch in einer Abwärtsspirale, was das angeht, weil die nicht verarbeitenden Traumata epigenetisch weitergegeben werden können. Das heißt, Menschen, die nichts Schlimmes in Gänsefüßchen erlebt haben, sind ebenso traumatisiert oder können traumatisiert sein. Und wenn sie dann auch noch von traumatisierten Eltern erzogen werden, die auch noch eine aktive Erfahrung an Trauma erschaffen oder physiologische Prozesse wie die Stressachse auf echt ungünstige Art und Weise prägen, in Gang setzen, haben sie praktisch den Ballast der vorherigen Generation plus den ihrer eigenen Generation. Und dann kommt ja noch dazu, dass sie in einem Kollektiv sind, in dem es auch immer weiter bergab geht. Ich finde das sehr beängstigend. Sehr, sehr, sehr beängstigend. Deswegen ist ja mein Auftrag mit meiner Ausbildung, dass wir immer wieder Leuchttürme haben, die uns daran erinnern, wie wir uns fühlen können und was wichtig ist. Weil eines Tages vergessen wir es sonst, wenn wir in Traditionen leben, in dem es eben nicht das Verständnis von Menschen eingebettet ist in ein Gesamtkonzept, in ein Gesamtverständnis, wenn Medizin nicht eingebettet ist in ein Gesamtkonzept. Und das sind Gefahren, über die wir reden, deren bin ich mir erst bewusst geworden, nachdem ich Ayurveda studiert habe, wo einfach die ganze medizinische Richtung immer im Einklang zu den menschlichen Bedürfnissen ist, weil es in ein philosophisches Verständnis davon eingebettet ist, wie die Elemente zusammenarbeiten, wie die Elemente im Menschen mit der Natur interagieren, wie die Elemente von Kräutern mit dem Menschen mit der Natur interagieren. Das heißt, es gibt das nicht, was bei uns passiert, dass Erziehung total getrennt wird vom Rest, dass der Umgang mit Gefühlen so abgekoppelt wird, dass medizinische Vorschläge so völlig entkoppelt sind davon, was der Mensch ist, weil es immer in dieses System eingebettet ist. Und ich meine jetzt nicht, dass jeder Ayurveda-Spezialist werden muss, sondern es ist einfach, was uns fehlt in unserer Kultur und wie bitte?
Abhanden gekommen ist.
Abhanden, vergessen, aber es ist da das Bedürfnis. Deswegen gibt es immer wieder Leute, die anfangen, sich mit alternativen, integrativen Richtungen zu suchen, weil in ihnen irgendwas sagt, das kann es nicht alles sein. Und wie gesagt, wir alles, was wir tun und entwickelt haben, hat seinen Stellenwert, sonst wäre es nicht da, aber es sollte halt in ein größeres Ganzes eingebettet sein. Und emotionales Erleben ist eine der Kernsäulen für physische Gesundheit auch. Also man tut es immer im Kontext mit psychischer Gesundheit tun, aber das ist ein Quatsch. Eine Emotion ist eine Körperreaktion letztendlich. Und ich glaube, ich habe deine Frage nicht beantwortet, weil ich gleich wieder 10 verschiedene Straßen in 10 verschiedene Richtungen im Kopf hatte, was man alles antworten könnte. Aber
Eine Gesellschaft im Überlebensmodus,
ja.
die nicht erlöst worden ist. Und die Frage ist,
Und eine sehr durch den traumatischen Ballast, den alle haben,
ja.
sind die Menschen naturgemäß auf einer Schwelle des Überlebens die ganze Zeit unterwegs. Das heißt, sie sind in einem chronischen Zustand von Angst vor dem Tod, auch ohne dass sie direkt jetzt mit dem Tod konfrontiert werden. Weil diese Überaktivierung der Stressachse, die Ängste, das Nervensystem, die Veränderungen, die durch eine traumatische Erfahrung entstanden sind, die haben den Mensch wie eine Geisel in Gefangenschaft genommen. Das heißt, seine ganze Physiologie ist auf Überleben ausgerichtet, ohnehin schon. Und dann kommt auch noch eine Angst vor dem Tod da, weil wir Tod nicht als etwas Natürliches des Lebens hier in unserer Gesellschaft betrachten können. Und dann kommt noch dazu, dass wir unsere Gedanken und Gefühle alle wegdrücken und verdrängen und nicht ausleben wollen. Das heißt, wir fixieren uns immer und immer weiter Zustand in der Angst vor der Angst, in der Angst vor der Angst. Und damit beschleunigen wir den Tod.
Absolut, das unterschreibe ich sofort.
Wir manifestieren oder kreieren also genau das, was wir nicht wollen. Weniger Qualität und weniger Quantität. Das so, dafür sorgen wir. Letztendlich, wenn wir nicht ausbrechen aus dieser, aus diesem Teufelskreis.
Gibt ja diese Filme, die immer von der Profession weggehend, so dieses, wie möchtest du denn gelebt haben? Möchtest du geliebt haben? Was möchtest du erlebt haben? Also es geht ja auch viel um Erlebensqualität. Also jede Urlaubsreise, jedes Adventure wird ja auch mit erlebe, spür dich, mach dies, mach jenes, sei an einem schönen Südseestrand, mache Yoga und erlebe die Freiheit. Also es ist besetzt und verknüpft mit diesen Empfindungen, die du bitte mitnehmen sollst als ewige Erinnerung für dein Leben, und dann hat es einen Wert. Und dann irgendwann entsteht vielleicht im Gehirn auch, nur am Südseestrand kann ich einen Moment der Freiheit haben, marketingpsychologisch gesehen, weil letztendlich sind es ja die kleinen Momente der Verbundenheit, die dann in einem Szen also mit diesem Szenario verknüpft werden, die ich aber genauso gut woanders haben kann. Und die ich, wenn ich es denn vermögen würde, wenn unser Leben nicht so auf Kante genäht wäre, auch im Alltag in Mikromomenten erleben könnte.
Das war mein wichtigstes Learning in dieser ganzen 4, 5 Jahre. Ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr. Insolvenzkrise, wo ich mich sehr viel vor lauter Verzweiflung mit manifestiert. Ich habe mich mit allem beschäftigt. Alles, was ich irgendwie dachte, was mir vielleicht helfen kann, weil das Konventionelle hat nicht mehr geholfen. Und da kannst du weiter reinrutschen. Gerade wenn manifestieren nicht richtig verstanden wird, rutschst du rein in. Wenn das erfüllt ist, dann kann ich zufrieden sein, was wiederum bedeutet, dass du deinen Mangelzustand und Stress noch weiter verstärkst. Und irgendwann war der einzige Gedanke, der mich wirklich auf den grünen Zweig gebracht hat, was wäre, wenn das jetzt mein Leben wäre? Nehmen wir mal an, die Situation bleibt jetzt, wie sie ist. Wenn ich das jetzt einfach akzeptieren würde, was würde ich dann tun? Und dann kam ja, dann würde ich mich jetzt in Dankbarkeit üben. Dann würde ich die kleinen Momente ausdehnen. Dann würde ich jetzt einfach das loslassen und mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, boah, mein Umgang mit dieser ganzen Situation ist eigentlich das, was die ganze Situation so schlimm macht. Der schlimmste Moment ist nicht das Schlimmste, sondern was wir jetzt gerade die letzten Jahre daraus machen. Aber das, da habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, da anzukommen. Da hätte ich einen Coach oder Unterstützung gebraucht, um das einmal so zu sehen, weil ich in einem Nervensystemzustand war, wo das unmöglich war. Und manchmal kommt man ja auch erst ans Ziel, wenn man lange gelitten hat und sich deswegen mit vielen verschiedenen Sachen beschäftigt hat und deswegen viel immer weiter sich entwickelt. Und irgendwann denkst du, ja, hätte ich das am Anfang schon gewusst, aber dann hätte ich auch nicht so gehandelt, weil ich die Erkenntnisse nicht gehabt hätte. Weißt du, was ich meine? Aber es ist ja auch wurscht. Also, wenn wir jetzt einfach mal sagen, unser Leben ist einfach jetzt gerade so, wie es ist, wie würde ich jetzt das Beste draus machen? Ich finde das sehr kraftvoll.
Naja, toll wäre ja, wenn man unseren Kindern diese Grundsätze, die sie eh schon in der Anlage haben, weil wir Menschen schon mit einer gewissen Weisheit auf die Welt kommen. Wenn wir in der Lage wären, ihnen dieses Bewusstsein zu erhalten, ohne die Realität, in der wir leben, in der wir leben. Wir leben in dieser Realität. Die Kinder müssen morgens zur Schule und wir müssen arbeiten und wir haben Termine und dann geht die Waschmaschine kaputt und dann muss das Auto zum Service und sonst was. Also es ist ja dieses diese fragmentierte Zeit, mit der wir zu kämpfen haben, wo wir letztendlich immer in diesem, ich habe keine Zeit, ich kann mir keine Ruhepause erlauben. Ich bin in diesem ständigen, überhitzten Modus, den ich irgendwann als ich funktioniere gut definieren muss, um mir selber zuzusprechen, dass ich ja es schon schaffe, mit diesen Gegebenheiten umzugehen. Ich möchte das überhaupt nicht verleugnen. Und aus diesem Zustand der Aktivierung in einen Ruhemodus zu kommen, das ist schon hart, weil wir bringen die Kinder dahin, damit sie teilnehmen können an unserer Gesellschaft. Wir selber sind Teil dieser Gesellschaft. Wir sind in diesem Zwiespalt. Ich kann den auch nicht auflösen, vermutlich du auch nicht. Aber anzufangen, den Kindern zu erlauben, diese kleinen Momente mit uns zu teilen.
Ja, letztendlich, wir haben ja gestern lange
Auch.
geredet.
Ja.
Geht es darum, dass wir du lernen, dual zu sein, was wir sind.
Ja.
Dass man Kindern zum Beispiel, denke ich an meine Tochter, die hat jetzt wie eine Verrückte an ihrem Projektarbeit, was irgendwie vier Noten in einem sind, gearbeitet, Tag und Nacht. Da wollte sie nicht mehr mit uns essen und das wollte sie nicht mehr machen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich nicht ihren Stress herabspielen, weil für sie ist es existenziell wichtig, aber ich kann es in eine Lernerfahrung verwandeln, nämlich sagen, komm, wir machen jetzt 15 Minuten was anderes. 15
Super.
Minuten sind völlig
Genau.
in Ordnung für dich. Oder nee, ich weiß noch, ich habe sie gefragt, was ist das Kleinste, worauf du dich gerade einlassen kannst? Und das konnte ich auch nur, weil ich den ganzen Stress die letzten 5 Jahre hatte. Wie ich gestern zu dir gesagt habe, ich kann nicht eine Stunde Sport machen gehen, weil ich habe gerade zu viel zu tun. Aber ich könnte mir sagen, ich gehe 5 Minuten raus und entscheide dann weiter aus dem normalen Zustand. Und das haben wir auch gemacht. Und sie hat gesagt, 15 Minuten. Und dann habe ich sie nur daran erinnert, weil wir korrigieren ja auch nicht und sagen ihnen, wie sie sich fühlen sollen, sondern schau mal, du kannst auch das erleben, trotz Stress. Und wenn du diese kleinen Momente ausdehnen und für dich kleine Inseln schaffen kannst, kannst du dual sein, was du bist.
Also, ich absolut. Also, wenn ich sehr im Stress bin oder wenn jemand, der wirklich gerade sehr im Stress ist, egal aus, also dysreguliert ist einfach, ich sage mir oder demjenigen, zähl bis drei. Aber ruhig. Eins, zwei, drei und atme währenddessen. Das ist die simpelste und einfachste Intervention. Und das macht tatsächlich einen Unterschied. Also, wenn du es bewusst machst, ist dein Leben, dein Nervensystem in dem Moment schon mal ein bisschen regulierter. Es bricht diesen Panikzustand, diesen Ausnahmezustand, diesem Flow, den eigentlich kein Körper aushalten kann. Und das ist es ja eigentlich. Wir leben in einem kontinuierlichen Zustand, der eigentlich biologisch super dafür geeignet ist, uns vor dem Säbelzahntiger zu bewahren. Aber wir sind nicht dafür gebaut, permanent auf der Flucht zu sein. Und das ist das Problem.
Und ich habe irgendwann mal einen Vortrag, also wir hatten ja auch, du weißt ja, wir hatten schwierige Zeiten,
Das
auch als Familie nach der ganzen finanziellen Situation. Und ich hatte in dem Rahmen, hatte ich irgendeinen Vortrag von einer gehört, die gesagt hat, wisst ihr, wie die meisten Menschen sind? Die sagen, ich leide gerade und deswegen leide ich jetzt den ganzen Tag. Ich erlaube mir keine anderen, weil ich muss an meinem Leid festhalten oder ich werde konsumiert von meinem Leid, das ist ja wurscht, aus wie auch immer. Und dann dachte ich mir, ja, eigentlich hat sie recht. Wieso entscheiden wir nicht einfach für die Stunde, mir was Schönes zu erlauben? Ich kann sagen, hier, du Leid, du bist da, du darfst auch da sein, ich schaue dich später wieder an, aber jetzt möchte ich gerade in einen anderen einen Teil von mir abtauchen und das funktioniert gut. Aber es
Neige
erfordert natürlich Übung und was jetzt Angst und Stress angeht, das sind halt Sachen, die echt mächtig sind, mächtig uns in Autopilotenmodus versetzen und wenn wir aber vor der Erfahrung an uns für sich noch Angst haben, weißt du, ich kann auch gestresst sein und dann kann ich auch noch in Widerstand gehen gegen den Stress und mich dafür hassen, dass ich jetzt gestresst bin oder ich kann einfach sagen, ich bin jetzt gestresst, es ist da und dann erlaube ich aber was anderes zu entstehen und was wir unseren Kindern halt dadurch, dass wir sie nicht regulieren und ihre Gefühle nicht aushalten und ihnen sagen, du bist jetzt wütend, verschwinde, weil ich ertrag dich mit deiner Wut nicht. Geben wir ihnen genau das nicht. Sie kriegen nur das eine Gefühl und assoziieren dazu Belastung und Ängste und Stress, aber sie haben nicht gleichzeitig Sicherheit. Und das hatte ich ja gestern das Achterbahnbeispiel genannt. Das ist eigentlich, was wir wollen. Wir wollen Kinder, also nur, das ist nur symbolisch, die in der Achterbahn sitzen, aufgeregt sind und vielleicht Angst haben, aber gleichzeitig wissen, sie sind sicher. weil dann sind sie nicht gelähmt und bewegen sich vorwärts im Leben. Aber wenn sie nur die Angst in der Achterbahn halt führen, werden sie niemals in die Achterbahn gehen. Und wenn du das aufs Leben überträgst, sind sie nur eine Hülle von dessen, was sie sein können, weil sie nur ein Gefühl zulassen können oder nur Angst, nur alle Gefühle, die sie nicht mögen, bei ihnen Überlebensstress auslösen.
Das möchte noch mal kurz aufgreifen. Also Film, Bewegtbild, auch die Reportage, die ich damals gedreht habe. Warum bewegt uns, wenn ein todkrankes Kind, das nur noch wenige Monate zu leben hat, noch eine ganz außergewöhnliche Situation ermöglicht bekommt? In diesem Fall zum Beispiel Terence Hill, den Held, kennenzulernen. Man könnte doch genauso gut ganz brutal sagen, weißt du was? Du bist 11 Jahre alt, du wirst keine 12. Eigentlich egal, oder? Mal ganz brutal zu Ende gedacht. Ist doch eigentlich total egal. Du bist doch eh bald tot.
Ja, und warum bewegt es uns?
Es bewegt uns, weil in diesem Moment das Erleben an sich gefeiert wird. Da haben wir einen Zugriff drauf. Oder noch, wie oft liest du, oder jetzt nicht mehr, aber in den USA gibt es ja die Todesstrafe und dann gibt es diese Death Row-Geschichte, wenn dann die Leute noch mal alles essen dürfen. Und dann gibt es diese Frage, was würdest du denn essen, wenn du exekutierst werden würdest? Was wäre deine Henkersmahlzeit? Warum beschäftigt uns das, dass jemand am Ende seines Lebens, wenn er gleich exekutiert wird, egal auf welche Art und Weise, noch einen Burger oder Foie Gras oder einen Steak isst? Weil es ist doch eh egal. Der braucht nichts mehr zu essen. Warum muss man jemand füttern, der gleich tot ist? Ist das nicht Wahnsinn? Warum haben wir da drauf einen Zugriff und es bewegt uns und emotionalisiert uns? Aber in unserem eigenen Leben kriegen wir den Zugang nicht, es runter zu deklinieren und runter zu rechnen auf den kleinsten Moment, den wir haben, nämlich jetzt, hier.
Ja,
Wir
das
sehen, wie
stimmt.
schnell das Leben mit unseren Lieben vorbeigeht. So dieses, was man als Eltern sagt, dieses, es ist so schnell vorbei und die Nächte sind lang und zäh, aber am Ende des Tages sind die so schnell groß und aus diesem Babyalter raus. Das ist immer dieses Bewusstsein, aber was hast du, was nimmst du mit aus diesen Momenten? Nimmst du aus diesen Momenten diesen Gedanken mit oder nimmst du aus diesen Momenten das mit, was du gefilmt hast oder das, was du erlebt hast? Die Momente, wo die Pusteblume geblasen wird, oder die Momente, wo dein Kind dich anstrahlt, oder nimm's mal weg vom Kind, wo du spürst, dass dein Partner dich wirklich absolut liebt. Das sind die Momente, es sind die Momente. Und
Auf der, also ich muss sagen, die schönste Station, auch wenn das sehr abstrus klingt, auf der ich jemals war, war in meiner Assistenzarztzeit, war die onkologische Station. Und es haben mich immer viele Leute gefragt, wie kannst du da arbeiten? Da ist immer der Tod um die Ecke. Und sowohl ich als auch die anderen Leute, die ich da kennengelernt habe, wir haben nämlich genau das anders empfunden. Wir haben das als verwandelndes Hier und Jetzt in schöne Momente empfunden. Natürlich war der Abschied immer furchtbar jedes Mal, aber prinzipiell das Seifenblase pusten, die Tage, wo Gesichtsschminke gemacht worden ist, die Tage, wo, keine Ahnung, ein Fußballstar vorbeikam, um alle eine Freude zu machen, das war sehr intensiv, weil man dort kreiert hat. Man
das
hat
Leben gefeiert hat.
Schönheit, hä?
Das Leben gefeiert hat.
Ja, man hat das Leben gefeiert. Und man hat kreiert. Und es war nur noch das Hier und Jetzt notwendig. Das ist auch die Magie der Menschen, die im Hospiz arbeiten. Da musst du schon gewisser Art Schlag, du musst Zugriff auf gewisse Teile von dir haben, sagen wir mal so. Und das war das, was es sehr schön gemacht hat, dort zu sein. Und auch wieder ein Verlangsamen und Verschönern und diese Creator-Energie, das ist, was den Menschen fehlt. Weil dann können sie ihr Hier und Jetzt nämlich verwandeln und werden nicht nur in, wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Autopilotenmodus, von dem wir gerade geredet haben, diese Stress und diese Ängste, das ist eigentlich oft Vergangenes. Das heißt, deine Biologie hält dich in der Vergangenheit fixiert. Wenn du aber schaffst, in deine kreierende Kraft zu kommen, dann bist du im Hier und Jetzt, weil du kannst nur im Hier und Jetzt kreieren. Und dann verliert das andere. Das heißt ja nicht, dass das weg ist oder alles geheilt ist, aber es das heißt, dass es an Macht verliert, weil das andere präsenter ist. Und dann kannst du dich aus dieser Abwärtsspirale auch wieder rausholen, indem du schöne Erfahrungen machst. Aber dafür brauchst du halt auch den Raum, das andere überhaupt zu erleben und zuzulassen. Und das ist dann schwierig. Und übrigens hat in diesem Interview, von dem ich dir erzählt habe, mit Daniela Galaschan, die hat das eindrücklich erklärt, auch aus psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht, warum es das eine oder das andere nicht gibt. Das heißt, wenn du das Pendel stoppst, kannst du weniger weh, dann fühlst du weniger Schlimmes, aber auch weniger Schönes. Und das ist vielleicht interessant jetzt für unser Gespräch auch zu sagen, wenn du das Schlimme nicht zulassen kannst, wirst du das Schöne nicht erleben. Das heißt, wenn wir Angst vor dem Schlimmen haben, kriegen wir das Schöne nicht. Und das ist, glaube ich, was wir so ein bisschen fühlen, dass die Leute alle so wie Zombies durch die Gegend springen und ihr Leben als Zombie nur als Hülle von sich selbst erleben, weil sie haben sich zwar halbwegs abgeschottet von dem, was sie nicht wollen, aber von dem anderen auch.
Es gibt einen Dichter, Khalil Gibran,
Oh, ich liebe ihn.
ich auch. Der wurde ja, glaube ich, ist an zweiter Stelle mit seinem Buch Der Prophet, nach der Bibel als gedrucktes Werk. Du wirst lachen, aber nicht all dein Lachen. Du wirst weinen, aber nicht all deine Tränen. Und du wirst lieben, aber du wirst nicht all das an dir, frei übersetzt, an Liebe spüren, wenn du das alles nicht zulässt in dieser Dualität. Also im Grunde genommen, es ist so nah, es ist überall in unserem Leben. Und es ist irgendwo ein Gerüst, das uns trennt von diesem tiefen Wissen, das wir alle letztendlich auch epigenetisch in uns tragen, weil auch in unserem Westen, den wir hier immer zitieren, als so fern und autokratisch und bürokratisch und technokratisch, es gab es ja alles. Das vorhin Ayurveda genannt. Es gab all diese, hier bei uns auch Hildegard von Bingen. Was hat die anderes gemacht als die westliche TCM letztendlich? Mit den Kräutern, die es halt hier gab, ja. Es fällt uns leichter, das nach Asien zu transportieren, weil es bei uns eben in Vergessenheit geraten ist, dass es das gab. Es gab die weisen Frauen, es gab die oft auch Nonnen und es gab auch die ganzen Hebammen, die dieses tiefe Wissen hatten, Heilkunst. Und es gab auch diese Momente, also wir denken immer an Geschichte als eine wahnsinnige Abfolge von nur Tod und Pest und Cholera und weiß der Geier was und der Schwarze, alles möglich. Aber es gab nicht diese Schnelligkeit. Ich sage nicht, dass alles besser war und so weiter, aber es gab auch die Momente des Seins, weil das Leben war nicht so schnell. Es stand nicht jeden Tag irgendein Schwede säbelwetzend vor dir und hat dich und deine Familie ausgelöscht. Mal das übersetzt in ein reales Leben, das damals kurz war, aber du hast trotzdem etwas Lebensnahes mitgelebt und du hattest auch Momente, höchstwahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, in denen du warst. In denen nicht nur das Grauen, das wir im Zeitraffer der Vergangenheit immer so sehen, es gab auch ganz bestimmt die Momente, in denen Menschen verbunden waren. Sonst hätte es ja auch keine Kunst gegeben und sich keine Kunst entwickelt. Kunst entwickelt sich aus Kreation. Wir vergessen das, aber ich glaube, dass es in uns ist. Ich glaube, dass diese Seelenstränge in uns sind und einfach nur wieder berührt werden müssen, um diese Tür aufzumachen zu diesem Gestaltungsfähigen, das wir alle auf die eine oder andere Art und Weise haben.
Ja, das ist sehr machtvoll, diese sehr machtvoll, sehr ermächtigend. Und es heißt auch, dass du dich mit deiner Essenz wieder verbindest, wenn du auf deinen Strang der Creatorness sozusagen zugreifst. Und das ist ja auch was, was aber oft unterdrückt worden ist. Das heißt, wenn du von Kind an nicht gelernt hast, Dualität zu halten, dich in deinem menschlichen, okay, ich bin ein traumatisiertes und gestresster Zombie, aber ich bin gleichzeitig erschaffend und habe eine Essenz, die einen Auftrag hat. Das klingt jetzt so blöd, aber jetzt so ein Apfelbaumkern Hat auch eine Essenz. Es ist kein Trauben, keine Trauben. Was ist ein Baum? Trauben, Weide, Pflanze? Ist egal. Ein Apfelbaum hat auch eine Essenz und hat einen Auftrag, nämlich ein Apfelbaum zu werden. Und die Essenz ist, muss man halt berücksichtigen. Und das ist was echt Kindern schwer gemacht wird. Und dann hast du halt Erwachsene, die dann nur noch schwarz-weiß denken oder nur noch in Fraktionen von sich funktionieren. Und wenn wir jetzt wieder den Haken finden zu unserem ursprünglichen Thema, ist das natürlich was sich auch bemerkbar macht in der Haltung zum Tod und im Umgang mit dem Tod. Und wenn solche Ängste und intensive Gefühle im Raum stehen, und was ist ja auch klar, es ist ganz klar, dass der Mensch leidet, wenn jemand, den er liebt, geht oder gehen wird. Aber da ist es umso wichtiger, wieder eben das zu lernen, Gefühle in Sicherheit zu fühlen und die eigene Dualität trotzdem zu leben. Oder man kann sich ja einen Zeitraum geben, wo man völlig ausgenockt ist und trauert. Aber dann zu sagen, das geht nicht mehr und dann komme ich aber wieder, weil ich habe trotzdem heile und ganze Anteile in mir. Und ja, da werden halt wenn wir das auf diesen Ebenen runterbrechen, dass auch der Umgang mit dem Tod und diese panische Angst vor der Angst und den Gefühlen der Trauer viel mit der eigenen Prägung und der emotionalen Landschaft zu tun hat, dann sehen wir schon, dass das nicht so einfach ist wie in eine Selbsthilfegruppe gehen. Hilft natürlich, mit gleichgesinnten Menschen sich zu verbinden, die fühlen, was du fühlst, ohne dass du es sagen musst. Wo du fühlen kannst, ohne Angst zu haben. Das ist ja was, Menschen, die jemand verloren haben oder Eltern, deren Kinder gestorben sind, die haben ja immer das Gefühl, dass sie andere Leute aufmuntern müssen. Weil jetzt leiden alle anderen Eltern für sie mit. Das ist auch, was du schon über die Kinder gesagt hast. Das betrifft die Eltern genauso, wenn sie jemand verlieren. Und mit dieser ganzen Masse an neuen Herausforderungen und Gefühlen umzugehen, das ist eigentlich, was sie bräuchten. Emotionale Begleitung, die Menschen, die ihnen helfen, in Sicherheit zu leben und wirklich die verschiedenen Aspekte des Menschseins auch in diesem Kontext, auch auf dem Hintergrund ihrer eigenen Vergangenheit zu berücksichtigen. Also es ist auch sehr ganzheitlich und das wiederum erfordert Raum.
Der Raum in der Dualität, in diesem Spannungsverhältnis, auf diesem Spektrum letztendlich. Also um nochmal auf die Kinder zu kommen. Viele Eltern sagen, ich muss doch dafür sorgen, dass meine Kinder in dieser Welt überleben werden. Es ist sicherlich ein Auftrag von Eltern, dafür zu sorgen, dass die Kinder überleben. Biologisch aus Elternliebe heraus. Aber da sage ich jetzt wieder ganz wie am Anfang, ganz provokativ, ein Leben, dass nur Stress und Spannung und Angst und Panik ist, das dann möglichst lange dauert, ist vollkommen provokativ auf die Spitze getrieben in einer ekelhaften Bild-Zeitungsschlagzeile. Aber ist das der Elternauftrag, ein Kind zum Überlegen zu bringen, dass es ein Leben in Stress und Panik und Angst und fernab von sich und fernab von dieser Lebensqualität lebt? Hat man damit seinen Auftrag als Eltern erfüllt? Es ist 100 Jahre alt geworden, aber es hat halt ein scheiß Leben gehabt.
Wenn wir sagen, der Mensch ist dual, haben sie zwei Aufträge.
Okay.
Einmal den irdischen Körper so lange wie möglich am Leben zu halten. Das ist ja auch aus evolutionärer Sicht, sollen wir ja überleben, sagen wir es mal so. Aber wir sind halt dual. Wir wollen noch ein erfülltes Leben haben. Ein spirituelles Leben aus Verbundenheit zu uns selbst, zu anderen, zu was Höherem. Und das ist der Teil, den sie vergessen.
Also wir sind auf einem Spektrum und dann schlägt das Pendel quasi zu diesem, der Körper muss möglichst lang überleben aus und dann ist es aber kein Raum mehr für, es muss auch eine Qualität sein und die Frage ist, warum schlägt es gerade jetzt so massiv auf diese, der Körper muss möglichst lange überleben aus?
Weil die Menschen, die die Entscheidung treffen, die diese Normen geboren haben, selber mit ihren spirituellen Anteilen nicht connected sind. Das hat ja überhaupt keinen Raum in unserer Gesellschaft, wenn Leute sich Zeit nehmen, Raum nehmen, über ihre Gefühle reden, beten gehen, dann lacht sie jeder aus. Also die Dinge, die wir tun, um unsere Dualität zu erleben, sind gesellschaftlich nicht akzeptiert. Die sind schwach und schlecht, weil ja die Menschen mit diesem
Warum?
Anteil an sich nicht verbunden sind, weil sie traumatisiert sind und die Dualität selber nicht spüren. Wir wissen aus wissenschaftlicher Sicht, es tut mir leid, aber manche brauchen ja Fakten und Zahlen. Also man weiß, dass der Mensch mit Spiritualität geboren worden ist und er entwickelt sich dann, wenn die Bezugsperson sie mit ihm erlebt, am meisten. Also es ist eine Fähigkeit, genauso wie emotionale Intelligenz, die kann halt verkümmern. Und die Leute, bei denen das verkümmert ist, die lachen dann später über die Leute aus. Sie versuchen, diesen Anteil in sich zu leben. Aber Dualität heißt ja beides. Ein möglichst langes Leben, aber mit Erfüllung. Oder halt ein kurzes mit Erfüllung, aber kein langes ohne Erfüllung.
Ja, aber meine Frage, eine von den 100, die ich habe, ist dann immer, okay, das ist quasi der Zeitgeist, in dem wir leben. Und es gibt immer einen Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist, das ist der Kontext, in dem wir sind und der uns auch beeinflusst, weil er alles durchdringt. Also alle Entscheidungen, also den moralischen Kompass auch bestimmt. Wenn der Zeitgeist so ist, welche Möglichkeit habe ich als Individuum? Also sagen ja viele, ja, da kannst du eh nichts machen. Bin ja nur ich. Wie soll ich mich dagegen wehren? Und ich glaube, da fängt es an, spannend zu werden, weil wir damit uns ja selber entmachten. Also nicht nur uns selbst entmachten, auch unsere Kinder entmachten und uns selber etwas nehmen und uns auch selber nicht ernst nehmen in diesem Bedürfnis. Und dann sagen, okay, der Rest der Welt mag in diesem Glauben sein und lasse ich es auch bestehen, aber ich darf es für mich doch anders definieren. Und ich darf auch den Mut haben, das zu sagen und zu machen, auch entgegen dem Zeitgeist, wenn ich es für mich richtig finde.
Wir haben in der Ausbildung ein intensives Modul Evolutionary Mismatching. Da sind natürlich die Leute ein bisschen frustriert danach, wenn sie sehen, dass das, was im Außen
Erklär das
passiert,
mal
ist.
bitte.
Hä?
Erklär das mal
Ach
bitte.
so, das ist praktisch, wenn unsere Bedürfnisse, unsere Biologie ist auf eine andere Realität ausgerichtet als unsere aktuelle Realität. Das heißt, wenn wir Jugendliche zwingen, um 7 Uhr früh zur Schule zu gehen, entspricht das nicht ihrer inneren Uhr. Die werden später wach und später leistungsfähig. Das heißt, wir machen ihnen Stress. Oder am Computer zu sitzen und sich nicht zu bewegen, entspricht nicht unserem in den Genen verankerten Bedürfnis nach Bewegung. Oder Social Media rumzuscrollen und die Aufmerksamsspanne ist von 7 auf irgendwie 0,3, habe ich gehört, Sekunden runtergebrochen. Entspricht nicht unserem Jagdinstinkt, stundenlang die gleiche Sache anzuschauen, ohne uns zu bewegen. Also alles, was wir erleben, künstliches Licht, das uns hält bis nachts offen, die Art und Weise, wie wir über Medien, über die ganzen Katastrophen der Welt, also meine Tochter, was die immer für Gesprächsbedarf hat, das ist echt anstrengend. Und dann tun sie mir so leid alle, dass sie mit so viel Scheiße, Entschuldigung, zugeballert werden, für das sie gar nicht, das kann ich nicht mal aushalten. Wie sollen die das aushalten? Und das ist Evolutionary Mismatch. Unsere Biologie kommt nicht mehr klar mit der unnatürlichen Welt, in der wir aufwachsen. Und es ist der Zeitgeist. Aber es ist schlecht. Und das ist ja, nur weil es normal ist heute, ist es nicht, dass wir damit umgehen können. Und das trifft genauso auf das, was du gerade gesagt hast, zu. Es ist auch Evolutionary Mismatch. Wir sind spirituelle, duale Wesen. Und alles, was dazu führt, dass wir das nicht mehr leben und erfahren können, heißt, dass es nicht richtig für uns ist. Und erstmal muss man eine Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass dem so ist. Und viele wissen ja gar nicht, was wir meinen, wenn wir darüber reden, weil diese Aspekte von ihnen verkümmert sind. Und das meine ich gar nicht negativ. Da darf man sich mit Mitgefühl begegnen, wenn man irgendwie in diesem Gespräch gemerkt hat, ich kann auch mich nicht sicher fühlen mit meinen Gefühlen. Ich kann auch nicht über meine Gefühle reden. Ich kann auch keinen Raum für andere Leute halten. Ich bin auch kein spiritueller Mensch und weiß nicht, wie ich meinen Kindern begegnen darf. Darum geht es ja nicht um Schuld, sondern es geht in diesem Gespräch darum, durch das Thema Tod, aber das ist ja etwas, was nur ein Symptom von einem anderen Problem ist, aufmerksam zu machen, dass der Mensch größer ist, als was wir ihn reduzieren, nämlich auf ein langlebender Körper.
Und selbst wenn jemand sagt, ich glaube nicht daran, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, ich respektiere das. Ich persönlich habe einen anderen Glauben, aber ich respektiere, wenn jemand in dieser Haltung lebt und sagt, es ist so. Stelle ich trotzdem die Frage, macht es dein Leben besser, wenn du in einem konstanten Gefühl lebst, aus einem selbstgemachten Stress heraus, ich muss alles mitnehmen, was geht, ich muss alles erleben, was geht, damit ich dieses Leben auskoste
Ja.
bis zum letzten?
Also da will ich noch kurz sagen,
Ich es auch.
Spiritualität heißt ja nicht, dass man an Leben und Tod denken muss. Das will ich nur kurz sagen, weil das ist so ein Wort, das dann wieder alle triggert. Das heißt einfach nur, dass man irgendwie das Gefühl hat, Teil von was Größerem zu sein. Und das hat man, wenn zum Beispiel das menschliche Verständnis in einen größeren Kontext eingebettet ist. Und das kann Leben nach dem Tod sein, das kann Himmel und Hölle sein.
Natur.
Was einem dient jedenfalls, solange es einen nicht lähmt, sondern einem dient, seine maximale Erfüllung zu leben oder da reinzusteigen immer mal wieder, ist es fein. Und darum geht es ja letztendlich.
Warum gehen Leute zum Fußballspiel, weil sie sich als Teil einer größeren
Ja,
Gemeinschaft fühlen?
genau, das ist ein gutes Beispiel.
Konzert und singen mit allen anderen. Kommt
Ja.
noch aus der Generation, wo das passiert ist. Das ganze Wembley-Stadion oder das ganze Olympiastadion oder jetzt bei Taylor Swift letztes Jahr hat man durch ganz München das gehört, weil die Lautstärke so groß war. Und alle waren danach, also die Energie war danach. Also es hat nichts mit der Musik zu tun, sondern einfach nur mit der Energie. Alle waren irgendwie verbunden und positiv und fröhlich und sogar in der U-Bahn war eine andere Stimmung, weil sie sich alle verbunden gefühlt haben, auf eine gute Art und Weise.
Ja,
Und selbst das.
ich weiß noch, die WM, wo Deutschland in der WM war, keine Ahnung mehr, wann das war, aber es war in Mannheim. Und Mannheim besteht, habe ich das Gefühl, aus hauptsächlich Türken und Deutschen. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber es kommt einem so vor, wenn man dort ist. Und damals war ich voll neugierig. Also, weil sie ja überall Deutschlandflaggen draußen gab. Alle. Die Türken hatten Deutschlandflaggen draußen, dann, als die draußen waren, und die Deutschen hatten Deutschlandflaggen. Und es war so mächtig, weil ich dachte, oh, sie legen ihr transgenerationelles Trauma, sich patriotisch zu verhalten, beziehungsweise sich als Deutschen oder pro Deutschland oder ist, du weißt schon, was ich meine, aufzustellen, mal ab. Und ich war damals so, dachte ich mal sehen, wie lange das anhält. Das hat leider nicht lange angehalten, weil es die Scham, deutsch zu sein, ist irgendwie, oder die Scham, stolz darauf, deutsch zu sein, oder wie würdest du es formulieren, ist zu verankert. Also es war nicht lange da, aber es war für mich so krass zu sehen, dass Verbundenheit auch, wie heilsam das ist. Aber dann hätte man halt da immer wieder einsteigen müssen und nicht nur für ein paar Tage da drin.
Ich glaube, also Deutschland, ein Sommermärchen war das nach dem Wunder vom Dahn, das zweite Mal. Und das war Wahnsinn. Ich kam damals zurück aus Spanien und bin direkt in diese Begeisterung reingefallen und dachte mir, was ist denn hier los? Das ist ja nicht Deutschland. Also ich glaube, wir müssen es in der aktuellen politischen Situation wirklich trennen von jeglicher politischer Thematik, weil
Ja.
das keinen Raum haben sollte, Raum haben sollte, aber ja, dieses Gemeinsamkeitsgefühl, das Streben danach und was es im positiven Sinn, kann ja auch im negativen Sinn stattfinden, im positiven Sinn macht. Wir alle haben das Bedürfnis, wie beim kleinen Kind halt, ich möchte autonom sein und ich möchte zugehörig sein.
Ja.
Da bewege ich mich in dieser Dualität hin und her. Und wenn das ich gehöre zu etwas in einen größeren Kontext, das
Ja.
hatte ich gestern auch. Wenn ich nur alleine bin, dann existiere ich doch eigentlich gar nicht. Also die Vorstellung, dass ein Mensch alleine nur für sich existiert und es keinen einzigen anderen Menschen gibt, das ist jetzt philosophisch, aber existiere ich dann eigentlich? Brauche ich nicht irgendjemand, der bezeugt, dass ich existiere und mir sagt, ich sehe dich, ich nehme dich wahr? Brauchen wir doch.
Und
Ein
ich finde,
Gegenüber oder eine Gemeinschaft?
ja, und ich finde es schön, dass du das nochmal sagst, und jetzt machen wir einen Abschluss. Es ist gesellschaftlich konform, sich zu freuen und das mit anderen zu teilen. Aber Todesängste und Ängste und Stress zu teilen nicht, weil erstens darfst du es nicht zeigen und zweitens darfst du andere Leute nicht belasten. Und drittens solltest du es gar nicht erst fühlen. Aber ein dualer Mensch zu sein, heißt, dass wir alle Facetten mit anderen teilen möchten. Ein Mensch, der sich so freut, dass er fast ausflippt, der leidet schon fast, weil er nicht mit jemand anderem kommunizieren kann und sie nicht in eine gemeinsame Erfahrung eintauschen können. Und ich denke, es ist eigentlich so vorgesehen, dass wir auch die negativen Gefühle teilen. Und das tut aber keiner oder wenige. Und dann würden sie sich verändern und heilen und da reinzugehen und wirklich zu sagen, kann ich jemand finden, mit dem ich meine emotionale Landschaft ausbauen und in Sicherheit erleben kann, wäre sehr, sehr heilsam, um seine Dualität wirklich zu leben.
Okay. Aber jetzt muss ich noch den Punkt bringen. Also, auch wenn wir aufhören müssen, dringend. Ich glaube, es macht uns vulnerabel.
Ja.
Und dieses, wir hatten ein paar Momente, wo wir Trauer miteinander geteilt haben und das auch halten konnten. Und das ist verbindend. Das macht eine Beziehungsqualität aus. Aber dir ist es bewusst und mir ist es bewusst, es ist ein Moment der Vulnerabilität. Und wenn jemand Angst vor dieser Vulnerabilität hat, weil es negative Konsequenzen hatte, dann ist auch das zu respektieren. Also ich möchte das dazu sagen, weil ich glaube, da passiert viel, wenn man das so hört, dann kommt gleich die Antithesis von wegen, ja, aber dann, ja,
Da
das
hast du
stimmt.
recht.
Das ist wahr, man macht sich verletzlich, absolut. Und man macht oft als Mensch die Erfahrung, dass das ausgenutzt wird, wenn man einen vulnerablen Moment teilt, weil das ja gegen einen verwendet werden kann. Jetzt frage ich mich aber trotzdem noch, erlaub mir bitte noch kurz hier in diesem ganz kurzen Exkurs. Menschen tun das. Menschen nutzen
Ja,
Vulnerabilität
ja.
aus. Und andere Menschen partizipieren daran, also ergötzen sich dann ein bisschen daran, wenn jemand das bei jemand ausnutzt, eine Schwäche. Das findet ja häufig medial auch statt. Also jemand gibt was zu, jemand hat ein Missgeschick, jemand fällt aus der Gunst des Publikums, hat einen Misserfolg und alle ergötzen sich dann daran. Was wäre einfach nur als Kontrapunkt gesetzt, wenn Menschen nicht derart partizipieren würden? Sagen würden, ja, okay, du fühlst das gerade so und aber ich mache das nicht mit. Ich kann meine Emotionen so weit re regulieren, dass ich sage, ich kann dir dabei zusehen und ich kann sagen, okay, du brauchst das offensichtlich gerade, aber ich muss das nicht noch verstärken. Ich muss nicht eine Masse bilden, die quasi diesen Moment, da ist jemand vulnerabel und ich nutze das aus, das noch durch mein Zutun verschlimmere. Was ja bedeutet, du darfst keine Schwächen zugeben. Deswegen ist Freude leichter zuzugeben als Schwäche und deswegen heulen wir im Kino und bei Serien viel mehr, als wenn es in unserem realen Leben stattfindet.
Ja.
Weil wenn es Kevin Costner passiert, bin es ja nicht ich.
Ja.
Das ist stellvertretend für uns. Aber wenn es in meinem Leben passiert, mache ich mich vulnerabel. Oder meine Familie vulnerabel. Das darf nicht passieren.
Das finde ich ist ein sehr wichtiger Aspekt.
Ja.
Danke, dass du das noch ergänzt hast. Ich habe auch nicht deswegen gelacht, das war jetzt gerade blöd. Ich habe nur gelacht, weil wir nie zum Abschluss kommen und uns dann wundern, wenn 8 Stunden
Weißt du, warum du
vorbei sind.
gelacht hast?
Wenn 8 Stunden vorbei sind.
Das sind 2 Stunden.
Magst du irgendwas noch zum Abrunden sagen?
Es war mir eine Ehre und eine Freude. Total schön, Gibi. War sehr, sehr schön.
Annette, bis gleich. Ciao.
Tschüss.
Das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!